Herzlich willkommen im Triathlon-Chat. Nils, du hast mir eben gesagt 105, 106. Ich hoffe, ich bin richtig.
105.
105. Oh, Gott sei Dank. Mein altes Gehirn funktioniert noch. Hawaii Recap Podcast in voller Länge. Alles, was uns aufgefallen ist. Und natürlich, wie letzte Woche oder wie Anfang der Woche schon angekündigt, Fred Funk mit am Start. Und alles immer gut. Wenn du noch so Athleten mit dabei hast, es gibt immer nochmal andere Sichtweisen auch. Obwohl Fred am Anfang des Podcasts schon sagt, Hawaii-Experte, Ironman-Experte, ist er natürlich nicht. Noch nie so ein Ding gemacht, aber aus Athletensicht immer Dinge zu hören, ist einfach geil und echt eine Bereicherung. Und ich würde sagen, Nils, der Podcast war wieder schön lang. Wir springen einfach direkt in die Werbung und starten dann mit dem Podcast. Oder wolltest du noch hier am Anfang des Podcasts irgendwelche Worte loswerden?
Nee, für mich war es halt super spannend, mal die Sicht, also eure Sicht der Dinge zu hören, weil ja einfach, wenn du es vor Ort siehst, kriegst du nicht so viel mit wie vor dem Fernseher. Das ist ja das Absurde. Insofern habe ich viele Dinge erfahren, von denen ich noch gar nichts wusste. Also lohnt sich es absolut reinzuhören. Und genau, was du gesagt hast, Fred ist halt insofern super interessant, weil er natürlich ganz viel von dieser Taktik während des Radfahrens beispielsweise oder auch beim Schwimmen. Er kennt die Athleten alle, konnte da ein paar Insider auch erzählen von dem, was er gehört hat. Also lohnt sich absolut reinzuhören. Und kleiner Spoiler, ich glaube, Fred hat auch Bock darauf, mal da auf dieser Insel zu starten. Also da erzählt er nachher ein bisschen was drum. Deswegen ganz schnell rein in die Werbung, damit wir dann mit dem Podcast anfangen können.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter wieder, Nils. Und wir können es jetzt verkünden. Schaffst du es? Montag sind die Dinger drin. 25.05. sind für Fortgeschrittenen und Profis die Heatpläne für die Langdistanz drin. Dann könntest du mal auschecken. Und es gibt passend dazu auch noch mal bis zum 30. Juni die 10% auf den Core-Sensor, auf den Core-2-Sensor mit dem Code 10. Core PL großgeschrieben auf corebodytemp.com oder einfach Link direkt zum Sensor in den Shownotes und dann den Code 10 Core PL eingeben. Dann könnt ihr direkt im Radraum bei uns den Core-Sensor verbinden, die Pläne abarbeiten. Und ich bin sehr froh, weil Nils, eventuell habe ich letzte Woche zugeschlagen und eventuell ist heute, gutes Timing, bei mir ein Paket angekommen mit einem Sensor. Und ich werde am Montag mir diesen Plan reinladen. Und das ist ja auch sehr, sehr passend, weil jetzt über Pfingsten steht auch hier in der Bonner Ecke bis zu 30 Grad auf dem Tacho. Also, der Sommer kommt, es wird heiß. Guter Reminder, ich steige ein ins Heat Game.
Ja, da bin ich sehr gespannt und ich hoffe auch, dass du dann ein bisschen deine Erfahrungen hier im Podcast weitergibst. Denn ich habe es gesagt, ich habe die Angst vor dem Hitzetraining verloren. Ist es ein Gamechanger für Hitzerennen? Definitiv. Ich finde auch den 30.06. eigentlich einen ganz guten Termin, weil der Ironman Frankfurt ist ja am 28.06. Das heißt, alle, die sich dann für Hawaii qualifizieren, haben dann noch 2 Tage Zeit, sich den Core-Sensor zu bestellen. Denn wenn ihr euch für Hawaii angemeldet habt, werden diese, was waren das, wie viel Prozent Rabatt?
10.
10% Rabatt.
Die braucht ihr dann.
Die braucht ihr dann, weil ihr habt einfach keine Kohle mehr, weil Hawaii so teuer ist. Aber dieser Core-Sensor euch natürlich dann in der Vorbereitung auf Hawaii extrem helfen kann. Das muss man schon wirklich sagen. Denn bei Hitzerennen, da performt ihr halt einfach definitiv besser, wenn ihr Hitzevorbereitung gemacht habt. Was die Leistungssteigerung anbelangt, habe ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber das ist halt wirklich so ein bisschen edgy. Da sollte man erst seine Hausaufgaben machen. Für Hitzerennen definitiv. Also die sich in Hamburg und in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, die sollten dann definitiv den Gutscheincode nutzen. Alle anderen, die noch so diese letzten 4-5% rauskitzeln wollen und die meinen, dass sie die alle anderen Hausaufgaben gemacht haben, sollten das auch tun.
Und die Bock drauf haben. Also, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und im Code steht auch in den Shownotes 10 Core PL. Und jetzt geht's hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Triathlon Chat Nummer 105 und die Analyse zum Ironman Hawaii. Bis jetzt gab's ja nur im Kona Coffee einmal ganz schnell in einer halben Stunde Nils komplette Emotionen von vor Ort, wie er das Rennen wahrgenommen hat, was passiert ist und sonst was. Und weil Nils und meine Kompetenz natürlich nicht genug ist, haben wir auch noch einen Profi von der dunklen Seite der Macht, der T100, eingeladen. Fred Funk ist auch noch mit am Start und gibt seinen Senf dazu ab. Wir haben ja schon geguckt und zusammengeguckt und haben auch während des Rennens schon hart diskutiert und Fred hat da so einige Aussagen auch getätigt. Da schauen wir mal, was da heute bei rumkommt, wie er das Rennen so fand und was so alles passiert ist.
Als alter Ironman-Experte.
Fred Funk, der Ironman-Anti-Experte. Er hat überall so eine Meinung, aber hat es noch nie geraced.
Genau. Besser kann es nicht sein.
Ja, auch von mir. Aloha aus Maui. Ich bin ja immer noch da, hab die Insel gewechselt und hab schon geflucht, dass wir so spät aufnehmen, weil durch die Zeitumstellung bei euch, hier ist die Zeit noch nicht umgestellt worden, ist es bei euch jetzt früh morgens. Fred ist gerade aufgestanden, Wecker hat 8.20 Uhr geklingelt, was ihn immer wieder noch sympathischer macht, als er ohnehin schon ist. Und hier ist es 9:30 und ich kämpfe echt dermaßen mit der Müdigkeit. Aber gut, so ist es halt. Aber auch ich freue mich total auf diese Dreierkonstellation, denn das Spannende ist ja wirklich, du kriegst ja, wenn du vor Ort bist, von dem Rennen eigentlich gar nichts mit. Ich habe halt auch versucht, jetzt so im Nachgang nochmal so ein bisschen was spitz zu kriegen, wie das Rennen gelaufen ist. Also klar, den groben Rennverlauf habe ich mitbekommen, aber zum Beispiel weiß ich überhaupt nicht, was war jetzt mit Penalties, hat überhaupt jemand Penalties bekommen. Ich habe gesehen, dass Daniel Beckegger 2 bekommen hat. Das ist natürlich echt so, wo du so denkst, Halleluja. Aber insofern habe ich mich sehr gefreut auf heute, denn man sieht am Fernseher doch mehr als vor Ort. Das ist ja einfach so.
Aber ich habe direkt eine Frage, Nils. Ich war auch schon 3-mal drüben, um meine Eltern zu supporten und habe da auch schon die ganze Atmosphäre und alles aufgesaugt. Und am Fernseher, finde ich, hat so gewirkt, als ob deutlich weniger Zuschauer da waren als sonst. Vor allem im Ziel, ja. Vor allem im Zielkanal.
Ja gut, da muss ich jetzt ja vorsichtig sein. Ich habe ja schon Spott und Häme bekommen, weil ich mich über den Zieleinlauf geäußert habe des Champs. Aber es war tatsächlich so. Also ich war auch wirklich erschrocken, wie wenig los war. Habe auch lange drüber nachgedacht, woran das liegt. Also es war, da war auf gut Deutsch gar nichts los. Es war wirklich extrem, wie, also bei den Top 10 zumindest oder Top 15, die eingelaufen sind. Und ich glaube tatsächlich, es liegt daran, dass jetzt einfach die Startwellen sind. Früher war es ja so, es gab den Profistart oder ganz früher war es so, es gab einen Start, dann gab es den Profistart und danach den Altersklassenstart. Und jetzt starten ja auch die Altersklassenathleten in Abständen von 10, 15 Minuten. Also es war so, der Profistart war um 6.25 Uhr. Und die letzten Altersklassenathleten sind um 7.30 Uhr gestartet, also eine Stunde später als die Profiathleten. Und dadurch, dass halt extrem viele natürlich ihre Athleten supporten, sind die dann gar nicht beim Zieleinlauf der Profis dabei. Also beim Zieleinlauf der Athleten, die dann irgendwie nach 11, 12 Stunden ins Ziel kamen, war viel, viel, viel besser als der Zieleinlauf der Profiathleten. Und es war tatsächlich genau wie du gesagt hast, also es war erschreckend, wie wenig los war. Und es hat sich auch tatsächlich bis zum nächsten Tag durchgezogen. Auf die Party kommen wir sicher auch noch ein bisschen zu sprechen, aber die war wirklich, wirklich ernüchternd. So die Insider-Party, die früher auch mal so ein bisschen geschlossene Gesellschaft war, im Hugos, die war cool, aber so die offizielle Partys, die im Lulus war, da war wirklich gar nichts los, was sicherlich aber auch damit zusammenhängt, dass halt einfach nur Kerle geraced sind und das hat
das wollte ich sagen. Die Frau war ja safe also, gefehlt.
Du hast halt echt gedacht, du bist irgendwo in Köln in so einer Disse oder so. Also das war einfach anders als die Jahre davor. Aber ich sehe es ganz genauso, Fred. Das war wirklich so, die Stimmung war nicht vergleichbar im Zieleinlauf wie in den Jahren davor.
Ja, krass, aber ist natürlich auch eine logische Erklärung. Am Ende, ich meine, wann fährst du nach Hawaii? Wie du gesagt hast, das Rennen kannst du besser verfolgen als Fan am Screen, weil du dann einfach viel mehr mitbekommst als vor Ort, weil das natürlich 180 Kilometer, die sind weg, die fahren nicht irgendwie dreimal an dir vorbei mit Runden und du siehst dann die Abstände und sowas und beim Laufen mit raus auf den Highway wieder, also wenn du es clever anstellst, siehst du die Athleten auch 2-3 Mal, das war's. Nicht wie in Frankfurt verschiedene Runden und die Leute, die auf die Insel fliegen und sich diese ganze Reise antun, wenn du nicht unbedingt Ami bist, der da mal eben rüberjetten kann und als Fan sich das anguckt, ist es ja anders wie in Frankfurt, wo Leute einfach aus der Haustür gehen und stehen an der Strecke oder zur Challenge Rot dann anreisen, weil sie 1, 2, 3, 4 Stunden Anreise haben. Das ist ja viel, viel einfacher. Da kommt man auch mal nur für den Race Day hin und ist als Fan da. Das ist auf Hawaii ja schon immer anders gewesen. Und die Fans, die an der Strecke stehen, sind ja meistens immer die Supporter die Starten oder der Starter, Starterinnen gewesen. Und ja, klar, das ist dann natürlich durch die Startwellen und ich glaube auch trotzdem auch durch diese Trennung Männer, Frauen ist das auch nochmal anders, dass da auch nochmal deutlich weniger überhaupt an Supportern, Zuschauern auf die Insel kommen. Und ja, hoffen wir mal. Fred hat es ja schon mal gesagt, dass Nizza nicht mehr so lange Vertrag hat, dass der neue CEO von Ironman es schafft, wieder alles zu vereinen und dass es wieder einen Race Day auf Hawaii gibt. Da würden wir, glaube ich, alle von träumen. Aber ja, super interessante Beobachtung und ist ja eigentlich auch noch so ein Punkt, der eigentlich super schade ist, weil ich meine, du wirst Weltmeister und wenn dann wenig los ist oder Weltmeisterin bei den Frauen, das dann schon irgendwie, ja, das hat der Sport dann irgendwie auch nicht verdient. Vor allem diese Bilder gehen ja dann auch um die Welt und es ist natürlich geiler für den Sport, wenn da volle Hütte ist und geile Stimmung, als wenn da nur irgendwie 6 Leute stehen. Aber ja, gucken wir mal, was da in Zukunft bei Ironman passiert. Es sind ja irgendwie spannende und interessante Zeiten und es wird ja wirklich viel so hinter den Kulissen gesagt, ja, Nizza nicht mehr so lang Vertrag und vielleicht Frauen, Männer wäre cool mit dem neuen CEO, da liegt ganz viel Hoffnung drauf, dass er das vielleicht checkt und sagt, ey, es muss wieder zurück an einen Ort und Männer und Frauen müssen vereint sein und dass der auf die Community hört. Bin ich wirklich gespannt, was da dann in 2 Jahren passiert, wo es hingeht. Ich habe jetzt sogar schon Gerüchte gehört, dass auch 2025, also nächstes Jahr Nizza, es wohl anscheinend nur so ja Handshake-mäßig Zusage gibt und für 26 auch so noch gar nicht. Nur so vielleicht so eine leichte mündliche Zusage, aber mehr noch gar nicht für Nizza. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo wir auch nochmal dranbleiben müssen.
2 Sachen kann ich dazu sagen, weil du es gesagt hast mit dem Laufen. Da gibt es schon wilde Gerüchte, dass angeblich nur noch auf dem Ali Drive gelaufen werden soll. Weil natürlich das Hauptnadelöhr der Highway ist und der dann ja in dem Moment, wo alle vom Rad steigen, quasi wieder geöffnet werden könnte. Ich glaube in der Tat, er ist sowieso schon wieder zur Hälfte auf. Also habe ich nicht ganz nachvollzogen, aber du müsstest natürlich wesentlich weniger absperren hinten raus beim Laufen und auch der Impact wäre geringer. Und du könntest halt wie in Frankfurt oder halt auch in Hamburg 4-mal den Ali Drive rauf und runter laufen. Also dass da diese Gerüchte gibt es, wäre natürlich für die Stimmung sensationell, für die Bilder. Jetzt, es würde kein Energy Lab mehr geben, es würde auch dieses Auf und Ab, Palani Rot wird es auch nicht mehr geben. Vielleicht könnte man die Palani sogar noch mitnehmen, ich weiß es nicht genau, aber diese Gerüchte gibt es. Und was mir eingefallen ist, wo ich wirklich felsenfest von überzeugt bin, weil Storytelling-mäßig geht es gar nicht anders. 2028 findet die 50. Auflage des Ironman Hawaii statt und ich glaube spätestens da werden wieder beide Geschlechter am Start sein, weil wie willst du 50 Jahre Ironman Hawaii zelebrieren und eins der Geschlechter ist nicht da? Das funktioniert meiner Meinung nach überhaupt nicht. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich spätestens 28 die Rennen wieder zusammengeführt werden. Kann mir aber auch vorstellen, dass es schon vorher der Fall ist, weil glaube ich einfach jeder einsieht, dass es so nicht funktioniert, weil in Nizza waren, glaube ich, 1200 Frauen am Start, also bei der Ironman-Weltmeisterschaft. Und das lohnt sich ja dann auch irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht gar nicht, da dieses zweite Rennen aufzubauen, wenn da 1200 Mädels starten. Also egal, aber lass uns darüber reden, was ihr gesehen habt. Lass uns das Rennen nochmal so ein klein bisschen von Anfang an analysieren, denn man muss ja ganz ehrlich sagen, so wie das Rennen gelaufen ist, damit konnte keiner rechnen. Oder Fred, mit Nick habe ich da ja schon drüber geredet. Hast du A, den Weltmeister gesehen und hast du auch, sagen wir mal, 50% der Athleten, die in den Top 10 gefinisht haben, so weit vorne gesehen?
Also meine Top 5 Tipps waren auf jeden Fall, außer Magnus Ditlev, waren die, glaube ich, komplett falsch. Aber sonst, ich meine, so Rudy von Berg habe ich noch so überlegt zu tippen, also aufs Podium nicht, aber so in die Top 5. Und dann finde ich so Platz 6 bis 10 war schon so Leute, wo ich mir gedacht habe, die werden ein gutes Rennen machen, aber halt eben nicht ganz, ganz vorne. Aber ja, mit Patrick Lange war ich auf jeden Fall auch einer derjenigen, der nicht damit gerechnet hat.
Nicky Boy, wie sagst du das?
Ja, wir saßen ja zusammen, Fred und ich haben ja geguckt und ich habe lustigerweise noch, wir haben so intern bei Freds Junggesellenabschied nochmal so ein Tippspiel gemacht und ich hatte Rudi wirklich auf 3 gesetzt. Krass. Das war der Tipp. Und Ditlev auf 2. Nee, habe ich Ditlev? Doch, Ditlev. Nee, oder habe ich Sam? Ich weiß es gar nicht mehr. Ditlev oder Sam auf 2 gesetzt und Patrick habe ich auch nicht gesehen. Ich meine, wir haben es ja ein paar Mal gesagt im Podcast, wenn der seinen Tag hat, da kann alles passieren. Aber wie die Saison bei Patrick bis jetzt gelaufen ist und auch die letzten Jahre, habe ich ihn ganz ehrlich nicht als Favorit aufs Treppchen gesehen, sondern nur so, wenn er seinen Tag erwischt. Aber ich meine, man hat das ja jetzt auch gesehen, ich glaube, Patrick hat da auch extrem viel Energie rausgezogen, so aus diesem, dass ihn keiner sieht und er aber wahrscheinlich im Training gesehen hat, dass seine Werte besser und geiler sind in allen Disziplinen als jemals. Und das war für den wahrscheinlich dann sogar noch zusätzlich Ansporn, es einfach jetzt da allen zu zeigen, was man dann auch natürlich gesehen hat mit dem Zieljubel, wo sich dann alles entladen hat. Und ja, das zeigt immer wieder, dass dieses Ding Ironman Hawaii unkalkulierbarer ist als jedes andere Rennen. Und das macht doch auch diese Faszination so aus, weil irgendwer, also jeder will da gewinnen und riskiert auch was, weil das ist der Tag, um was zu riskieren. Und da ist die Chance einfach auch größer, dass die Leute hochgehen. Und die letzten Jahre war es ja so, dass wir immer darüber gesprochen haben, da lagen wir auch meistens falsch, dass sie gesagt haben, ja, oh, da irgendwer wird angreifen und wieder voll attackieren auf dem Rad und dann, aber das ist Hawaii, der geht dann hoch und mit ganz viel Glück joggt man dann 3 Stunden, aber von hinten, die rennen jetzt irgendwie unter 2,40 auf Hawaii, dann kommt dann irgendein schneller Läufer und holt ihn ein und dann sind die Leute nicht mehr hochgegangen. So, weißt du, dann ist Sam Laidlow nicht mehr hochgegangen, dann ist Gustav Iden durchgelaufen und dann dachte man jetzt schon so, ja, die Zeiten ist vorbei, dass die Leute auf Hawaii hochgehen, weil die Ernährungsstrategie passt jetzt und so. Und jetzt Blumenfeld kostet schon auf dem Rad. Laidlow fährt zwar unter 4 Stunden und macht einen krassen Radrekord, aber geht halt, also der ist ja, sobald der oben auf dem Ali Drive auf dem Highway war und da ins Dixie gegangen ist, ich habe halt gedacht, der kippt da um, der ist da ins Dixie gewankt und ich habe halt gedacht, der geht da rein und schläft da drin und kommt nicht wieder raus. So sah der aus. Also das war Wahnsinn, wenn du dir diese Bilder nochmal anguckst und auf einmal platzen die Leute wieder und fallen um, wie die fliegen, obwohl es ja nicht mal super krass heiß war, obwohl es nicht mal super krasser Wind war, sondern die Bedingungen ja einfach ultra schnell und eigentlich super gut für ein Race. Und es passiert wieder genau das Gegenteil. Und für mich ist das irgendwie Hawaii. So, egal was du guckst, wenn du mir so Expertentipps schaust, wahrscheinlich, müsste man mal Thorsten Radde fragen, ob der sowas mal zusammenstellen kann und suchen kann. Expertentipps auf Hawaii im Vergleich zu anderen Rennen. Ich habe das Gefühl, die sind da immer mehr off als bei allen anderen Rennen, weil es einfach, das Ding ist einfach ein Biest. Das ist unkalkulierbar. Und immer wenn jemand denkt, er hat jetzt den Kona-Code geknackt, Pustekuchen. So, da passiert wieder irgendwas anderes und für mich macht's das einfach aus. Und es ist dann wieder das Rennen mit Abstand das geilste Rennen der Saison wieder, weil halt dieses Unvorhersehbare passiert, weil halt irgendwer eine Attacke fährt, die anscheinend viel, viel, viel zu hart war und so, keine Ahnung, ganz am Anfang, ich meine, lass uns vorne anfangen, das Schwimmen war aus meiner Sicht so ein bisschen fast, wie ich erwartet hätte, ich hätte halt gedacht, dass es noch ein bisschen mehr auseinanderreißt und ja, die einzigen zwei Personalien, wo ich überrascht war, war einmal Patrick, dass er wirklich vorne mit dabei ist, weil die Schwimmen in dieser Saison bei ihm nicht gut waren, die anderen Rennen, aber klar wusste man auf Kona, er ist schon mal auch da vorne in dieser Position mit aus der Spitzengruppe gegangen, also hätte man auch erwarten können, habe ich nicht. Und die zweite Überraschung war Gustav Iden, dass der tatsächlich beim Schwimmen so weit zurück war und da eigentlich das Rennen für ihn schon komplett gelaufen war. Ja, keine Ahnung, der hat ja schon gesagt, er ist nicht in Form und das wird nichts, trotzdem hat ihn jeder immer noch so aufgrund der Vergangenheit mitgenannt und gesagt, ja, mal gucken, vielleicht stapelt der auch einfach nur tief. Jetzt wissen wir, nee, er hat nicht tief gestapelt. Es war alles so, wie er es gesagt hat und der ist anscheinend einfach ein sehr, 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 sehr ehrlicher Athlet. Wenn es gut läuft, sagt er es, wenn es schlecht läuft, sagt er es und er ist einer der wenigen Athleten, wo man drauf vertrauen kann. Wenn er sagt, nee, das wird nichts, dann wird es auch anscheinend nichts. Wie war es bei euch beim Schwimmen? Irgendwelche Überraschungen dabei?
Also ich fand auch, dass Magnus Dietleff hat mich eigentlich auch überrascht, dass der nicht vorne dabei war nach dieser Saison, wie er in Rot und dann auch in London geschwommen ist. Gerade die Gruppe vorne war echt groß und er wäre halt dann irgendwie eine Minute oder 1,15 zurück. Also ich dachte eigentlich schon, dass der da easy vorne mit rauskommt, mit der Schwimmform, die er dieses Jahr schon gezeigt hat. Kurz zu Gustav Iden, da finde ich schon beeindruckend, wie weit weg der von seiner Leistung da 2022 ist. Also mit Muscle Memory und allen, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich meine, selbst wenn man lange verletzt ist und dann, ich meine, er trainiert jetzt schon über ein halben Jahr wieder so richtig gut, da kommt der Körper eigentlich schon schnell wieder zumindest in die Nähe dieser Form, aber er ist ja so weit weg. Ich kann mir das echt nicht erklären.
Also das fand ich auch extrem verwunderlich, dass Gustav Iden so weit draußen ist, weil genau was du gesagt hast, Fred, ich meine, beim Schwimmen ist es ja tatsächlich so, entweder du schwimmst gut oder du schwimmst schlecht. Du hast irgendwelche Sam Longs und hast irgendwelche Lionel Sanders, denen halt einfach die Technik fehlt. Und da kannst du machen, was du willst. Da kannst du pro Woche 30, 40 Kilometer schwimmen. Das ist halt einfach extrem schwer, da an die Spitze zu kommen. Also gerade so diese letzten 3, 4, 5 Minuten, die denen fehlen, das ist halt einfach unglaublich viel harte Arbeit und dann teilweise halt auch einfach fehlendes Talent. Aber wenn du halt mal so wie Gustav Iden gut geschwommen bist und dann, also er war ja auch jetzt nicht komplett raus, also er hatte eine Achillessehnenverletzung, das heißt, er konnte jetzt nicht laufen, aber er konnte immer schwimmen. Und wenn du dann ein halbes Jahr wieder richtig schwimmst, also ich würde eigentlich sagen, dass wenn einer so ein Schwimmniveau mal hatte, dann steckst du den 3, 4 Monate wieder ins Wasser. Und ich meine, der hat ja jetzt auch die letzten Wochen und Monate mit Christian Blumenfeld wieder zusammen trainiert und die waren zusammen in der Höhe. Das konnte ich mir auch überhaupt nicht erklären. Also das fand ich extrem verwirrend. Was mich noch interessieren würde, Fred, hast du denn irgendwie, hat dich beim Schwimmen was überrascht? Weil vom Schwind habe ich tatsächlich gar nichts gesehen. Also war das so, dass da irgendwie 2, 3 Gruppen nebeneinander gingen, die dann wieder zusammengeschwommen sind? Oder hat irgendwann mal einer versucht, Sam Laidlaw beispielsweise einen Cut herzustellen, dass halt auch mal ein bisschen attackiert wurde? Oder war das auch für dich überraschend, dass da so eine große Gruppe aus dem Wasser rauskommt? Wie war das aus Sicht eines Athleten, der ja auch bei diesen Schwimmen öfter dabei ist und genau weiß, was da auch abgeht?
Ich fand es zwar nicht überraschend, weil ich jetzt auch ja mitbekommen habe, wie das Niveau gerade beim Schwimmen und beim Radfahren in den letzten Jahren gestiegen ist, dass halt immer mehr und mehr Athleten vorne gleichzeitig miteinander aus dem Wasser kommen. Und ja, Sam Laidlaw und Manu Kolas haben sich da gut abgewechselt vorne und da zusammen aufs Tempo gedrückt. Also fand ich jetzt nicht überraschend. Die Bedingungen waren ja scheinbar schon ganz gut beim Schwimmen. Also sind ja auch echt schnell geschwommen und da ist ja auch der Schwimmrekord gefallen. Aber nicht bei den Profis, sondern bei den Age-Groupern der Australier, der Trainingspartner von Cameron Worth. Irgendwie 45, 30 oder sowas. Also schon brutal da ohne Neo auf Hawaii. Das sind ja auch 3,86 Kilometer, darf man nie vergessen. Nicht nur 3,8.
Ja, und genau, fast 3,9 eigentlich. Also ja genau, 3,86.
Noch eine Story, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich hatte vorgestern Athletes Board Meeting, da war auch David McNamee dabei, der auch gestartet ist. Und der hat erzählt, es waren so viele Quallen, also es wurde jeder irgendwie von der Qualle gestochen. Und scheinbar haben es 2 Profis nicht mal an die Startlinie geschafft. Also sie mussten da auf diese, ich weiß, es ist ja Startlinie so 50 Meter draußen, oder? 50 ungefähr?
Genau. Ja, 80 bis 100 Meter sogar. Also du musst ein bisschen vom Deck Me Beach, wo du reingehst, musst du rausschwimmen. Genau, und da wurden die wohl schon beim Weg zum Schwimmstart, sind die alle durch so einen Schwarm von Feuerquallen geschwommen.
Ja, und 2 Profis haben es nicht mal an die Startlinie geschafft. Das ist schon krass. Und Peter Hemerick musste auch nach dem Schwimmen deswegen aussteigen, weil sein Bein komplett dick angeschwollen ist.
Ja, das war wirklich krass. Also ich habe auch heute noch Basti getroffen am Strand, der ist auch hier auf Maui. Und er meinte auch, dass bei E-Board das heute Nacht auch nochmal deutlich schlimmer als jetzt die letzten Tage. Also ich habe auch keinen Athleten, wir hatten ja mehrere Athleten am Start und wir hatten wirklich keinen, der keine Feuerqualle abbekommen hat. Also es war wirklich krass. Es muss dies ja wirklich ganz extrem gewesen sein.
Krass, so krass habe ich es noch nicht mitbekommen, habe ich jetzt auch gar nicht mehr nachguckt. Da kann ich ja von Glück reden, dass ich mich nicht qualifiziert habe.
Und es wurde auch ein Hai gesichtet, ein Hai wurde auch gesichtet. Und also hat David gemeint und er hat sich aber nicht reingetraut, weil scheinbar die Haie Angst vor den Delfinen haben. Es waren ja Delfine in der Bucht.
Alles klar, ja, extrem viele, das war wirklich beeindruckend, also das war schon krass. Ja gut, aber dann war halt.
Aber weißt du welche? Weißt du welche Profis das waren, die es nicht geschafft hatten?
Einer war Matt Burton, glaube ich, aus Australien. Anderer weiß ich jetzt nicht. Aber wusste David auch nicht.
Ah, okay, krass. Das habe ich nicht mitbekommen.
Fies, ja. Genau. Und was dann wohl tatsächlich der Fall war, dass halt am Anfang extrem hart gefahren wurde. Also das ist das, was alle, mit denen ich auch im Nachgang gesprochen habe. Deswegen fand ich das auch umso faszinierender, dass Sam Laidlaw wirklich diesen Cut geschafft hat, wobei er den, glaube ich, weiß ich nicht, ist er schon in der Stadt so aggressiv gefahren, weil er hatte ja wirklich
direkt
schon Palani-Rot, hatte der schon eine Minute, das war ja absolut faszinierend.
Also ich glaube, das war, also taktisch fand ich, war das richtig gut, weil aus Sam Laidlaws Sicht die Hauptkonkurrenten, Christian Blumenfeld und Magnus Dietleff, Und wenn man mal davon ausgeht, dass die mit ihm aus der Gruppe kommen und gerade Magnus willst du natürlich erstmal so richtig unter Druck setzen, weil der Typ kann ja Radfahren. Und dann auch nicht unwahrscheinlich, dass der früher oder später dann auch auf Sam irgendwie auffahren wird. Also sagen wir mal, wenn jetzt alles normal läuft, in Anführungsstrichen. Und der ist aus dem Wasser schon quasi richtig schnell rausgelaufen und hatte schon, ich meine, sonst die letzten zwei WMs hat der sich in T1 immer die Aero-Socken angezogen und ist dann eher als letzter von der Gruppe aufs Rad gestiegen. Jetzt hatte er schon keine Aero-Socken an, sondern diese Tapes, wo eins dann auch schon so halb runterhing, diese Aero-Tapes.
Die interessanterweise Frodo letztes Jahr in Nizza auch hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch dran erinnern könnt oder aufgefallen ist, also diese beiden Tapes hatte auch Frodo tatsächlich an der Wade. Vorne.
Das wird jetzt dann the next shit, da laufen jetzt nächstes Jahr alle Profis und Amateure mit diesen Tapes rum.
Aber es hat bei Frodo nicht funktioniert, bei Leighton noch nicht funktioniert, bei Dietlef auch nicht funktioniert. Also keine Ahnung, ob das jetzt so gute Werbung für diese Aero-Tapes ist.
Leighton ist zumindest Streckenrekord auf dem Rad gefahren, also das muss man schon sagen.
Aber wie der
ja,
dann...
Ja, aber du willst also Gesamtperformance.
Ja. Wie der dann angeballert ist, wie bei so einem, also... safe die gleichen Wattwerte, wie wenn es jetzt ein T100-Rennen wäre. Und auch, dass alle anderen halt das eher als Ironman sehen und nicht als T100-Rennen, hatte der halt in kürzester Zeit über eine Minute. Und das war schon beeindruckend, aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwie eine, klar, im Nachhinein ist man immer schlau und vielleicht hätte er es nicht machen sollen, aber in dem Moment, wenn ich Sam Laylow gewesen wäre, hätte ich es genauso gemacht, weil du kannst einfach Magnus Dietlef und Christian Blumenfeld, wenn die jetzt normale Tage haben, einfach so unter Druck setzen und da einfach erstmal richtig Vorsprung rausfahren. Und die müssen es dann halt auch erstmal zufahren. Und irgendwann kannst du halt dann auch in diesen Cruise Control gehen, wenn du dann mal irgendwie 2-3 Minuten Vorsprung hast. Das war schon krass.
Ganz interessant, ich habe mich auf der Party lange mit Ronny Schildknecht unterhalten, der Manager von Sam Laidlow. Und er hat mir erzählt, dass die Werte, also das, was Sam gefahren ist, war jetzt nicht so extraordinary. Also er meinte schon, die sind hart angefahren, das haben auch alle anderen gesagt, das hat ja auch Magnus Dietlef gesagt, dass er die ersten anderthalb Stunden 70,3 Intensität gefahren ist, um halt einfach dieses Loch zuzufahren. Also Fred, genau was du gesagt hast, hat absolut funktioniert. Ich meine, wenn man dann wirklich Blumenfeld gesehen hat, wie er dann versucht hat, mit Dietlef mitzufahren, und ich habe jetzt auch ein paar Mal als Reels diese Kurzattacken gesehen. Das ist ja wirklich, also es war ja echt unfassbar. Also es war ja auch einfach nochmal krasser als in Frankfurt. Das war ja wirklich so schwallartig, was da rausgeschossen ist in Aero-Position. Er hat ja selber auch gesagt, dass vermutlich die Position auch ein Grund dazu sein kann, dass es halt einfach dadurch, dass er so lang gestreckt saß, dass es nicht so gut verarbeitet wurde, das Ganze. Aber von daher hast du natürlich total recht, Sam Laidlow hat es genau richtig gemacht, und Ronny meinte halt, dass Sam, der fährt ja primär nach Puls im Rennen, und die Werte, die waren völlig okay, und im Nachhinein meinte er, hatte wohl ein Problem mit der Salzaufnahme, weil er auch das ganze Rennen über nicht pinkeln konnte. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen Ironman gemacht hat, normalerweise ist es schon so, dass du einmal beim Radfahren, wenn du dich richtig hydrierst, pinkeln musst. So, und das hatte er wohl nicht. Und er meinte, er hatte dadurch wohl auch so ein bisschen so nachher das Problem der Carb-Aufnahme oder Magenprobleme. Aber er hat definitiv nicht, so war die Aussage von Ronny, auf dem Rad überzockt. Also das war wohl okay.
Das finde ich ganz interessant, weil ich habe das Gleiche gedacht, also ganz viele, die bekannt sind, Blumenfeld ist bekannt, dass er sehr, sehr viel, also über 120 Gramm die Stunde ballert. Magnus Dietlef hat irgendwie angekündigt,
Blumi hat auf dem Rad 8 320 Mountain Packs, also sind dann 640 Gramm Carbs, die er auf dem Rad zunehmen wollte, zumindest in vier Stunden.
Also weit über 120.
Also 160 pro Stunde, ja.
Ja, 160 krass. Pro Stunde. Dietlef hat angekündigt, er will 170 probieren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Laidlow nimmt, aber der hat ja auch da seine zwei Flaschen vorne, die Flasche hinten und noch im Rad, und hat dann in Harvey, hat er sich ja auch wieder drei Flaschen nachgefüllt mit Morten. Also das heißt, der hatte dann da auch wahrscheinlich irgendwie deutlich über 120.
Laidlow hatte ja 2022 gesagt, er hatte übers ganze Rennen 16 Liter Flüssigkeit alleine aufgenommen. Das ist schon krass.
Das ist Wahnsinn. Ja, also der ist auch bekannt dafür, dass er viel nimmt. Und das ist jetzt bei vielen, die das angekündigt haben oder von denen man weiß, dass sie sehr, sehr, sehr viele Carbs nehmen, hat es anscheinend nicht ganz hundertprozentig gut funktioniert. Jetzt, Laidlaw hast du auch gerade gesagt, Salz oder Magen oder sonst was, ich weiß nicht. Ditlev hat gesagt, ihm ist halt hinten alles zugegangen, die hintere Kette, muskulär. Blumenfeld hat alles wieder ausgekotzt, ob es jetzt an der Carbaufnahme oder der Position oder beiden lag. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant zu sehen. Und ich habe dann immer wieder diesen Podcast von uns, Nils, mit Robert Gorgos im Kopf von Ministry, der gesagt hat, das ist alles schön und gut, diese hohen Aufnahmen, aber du musst halt sicherstellen, dass es auch A ankommt und dass es im Magen bleibt und du musst ja auch noch gut Marathon laufen, wo du auch noch viel aufnehmen kannst. Also lieber, dass die im Radsport weggehen von diesen hohen Summen und eher auf 100 Gramm gehen und er sagt, selbst 80 bis 100 lieber safe drin als 120, 130 nicht so gut verarbeitet oder dass irgendwann über eine lange Renndauer, sei es hinten raus beim Laufen dann, nichts mehr reingeht und du einfach dann Probleme bekommst mit der Energieversorgung und deutlich langsamer machen musst oder andere Probleme bekommst, wie Kotzen oder sonst was. Und das finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema. Ist ja auch immer so für die Altersklassenathleten jetzt, die viel adaptieren von Profis und sowas. Und Fred, wir haben da bei dir noch gar nicht viel drüber gesprochen. Jetzt, wie machst du das bei T100, wo die Belastung ja auch super hoch ist und ihr sehr, sehr hart fahrt die ganze Zeit? Und das war ja jetzt irgendwie die ersten Stunden auf dem Rad, haben wir gerade drüber gesprochen, auch ja 70-3 Pace oder drüber, haben alle gesagt. Wie viel nimmst du denn auf? Versuchst du auch 120 zu nehmen oder bist du da schon so, dass du weniger nimmst oder wie sieht das aus?
Er ist doch so kurz, da muss man doch nichts essen. Die 3 Stunden da, die Gel davor und dann los.
Die alte Michaela-Taktik, ein Gel zum Frühstück und dann reicht das und so wird man Weltmeister.
Nee, also ich nehme auf dem Rad, ich habe immer 270 Gramm auf dem Rad dabei für die Stunde 45, die man da unterwegs ist. Manchmal nehme ich aber, wenn es richtig hart ist tatsächlich und keine Zeit, so wie in Ibiza, nehme ich dann 200 davon auf. Und wenn es dann in Las Vegas, wenn ich wieder hier mein Zone 2 Ride, Coffee Ride mache, dann nehme ich die ganzen 270 Gramm auf.
Na gut, aber dann bist du ja auch okay, bei 1,45, also bist du safe über 100 Gramm auch.
Ja, ich bin auf jeden Fall über 100 Gramm auf dem Rad. Und dann beim Laufen halt nochmal so 3 Gels auf der Stunde hinten drauf.
Also 90, ja.
Und
also,
was ich bei den Norboys auch schon überlegt habe, ob die nicht vielleicht auch Bicarbonat nehmen, also zumindest Blumi, weil das ist ja auch etwas, eins der Nebenwirkungen, dass man dann tatsächlich diese Magenprobleme bekommen kann. Also das ist ja so, ich weiß nicht, Fred, hast du da Insights? PTO, da wird es wahrscheinlich mehr Sinn machen als beim Ironman, aber...
Ja, aber selbst bei PTO macht es ja eigentlich keinen Sinn. Also ich meine, Bicarbonat, so wie ich das verstehe, ich weiß nicht, wie du dich da auskennst, Nils, aber ist doch eher so, dass du quasi leichter auf deine Kohlenhydratspeicher zugreifen kannst und dementsprechend auch leicht hohes Laktat produzieren kannst. Genau. Deswegen, also wenn du jetzt, bei
ultra kurzen Distanzen.
Ja, genau. Also so Sprintdistanz vielleicht oder so, wo du nach so 200 Meter noch die erste Boje ist, kannst du erstmal richtig schön anballern, bist als Erster irgendwie an der ersten Boje, hast schön Laktat produziert und da ist nicht so schlimm, aber ich sag mal, selbst bei T100 oder selbst bei olympischer Distanz schon, wenn du da halt die Energie, dann kannst du am Anfang halt schön die Energie holen und Laktat produzieren, aber die fehlt dir dann halt auch einfach hinten raus. Klar. Und deswegen gerade bei Mittel- und Langdistanz macht Bicarbonat ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil da willst du ja so ökonomisch wie möglich über die ganze Renndauer sein.
Meiner Meinung nach auch, aber das wäre irgendwie auch nochmal denkbar, dass das vielleicht mit reingespielt hat und dass da vielleicht irgendwas.
Oder es ist dieses komische Plusmate, wo keiner weiß, was das eigentlich ist.
Ja, davon habe ich noch nichts gehört, deswegen kann ich da gar nichts
sagen. Da hat er ein Video drüber gemacht, also der hat dieses eine Leistungsdiagnostik gemacht, ohne Plusmate, dann mit Plusmate, hat dann ein so ein Gel. Mäßig ist das ja genommen und hatte irgendwie, ich kenne jetzt die exakten Werte nicht, könnt ihr nachschauen bei Christian Blumfeld auf dem YouTube-Channel, hat dann irgendwie um 6-12% höhere V2 Max gehabt, nur dass das Ding er genommen hat, instant.
Ja,
gute Werbung.
Aber das Spannende, ja, ja. Genau, die Werbung. Also, ja, aber das ist ja das Spannende daran. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wer das war, im Interview mit ihm gemacht haben, dass er ja selber extrem über sich gelacht hat. Also sowohl die Tatsache, wie er gekotzt hat, dann über den taktischen Fehler, dass er versucht hat, mit Magnus mitzufahren, dann wie er hops gegangen ist, wie hart der Kampf wirklich war, ins Ziel zu kommen. Haben wir in Kona Coffee 3 auch schon drüber gesprochen, was wirklich meiner Meinung nach extrem cool ist, dass der das Ding durchgezogen hat und sich da ins Ziel gekämpft hat. Und wo er jetzt auch gesagt hat, naja, wenn man sich jetzt halt einfach mal Patrick anguckt, was er da abgeleistet hat, dann muss es jetzt nicht mehr the Norwegian Method sein, sondern the German Method. Das ist halt das, wonach alle trainieren sollten. Fred, da müssen wir natürlich auch nochmal unbedingt drüber sprechen, wie du das siehst, weil ja, da wollte ich mit Nick drüber reden. Der Trainerwechsel von Patrick zu, von Björn zu Ben. Natürlich alles richtig gemacht, aber ich war ja der Meinung, da steckt natürlich wahnsinnig viel auch noch vom Training, was Björn gemacht hat, mit drin. Also der hat Patrick zum sicherlich besseren Athleten gemacht, kompletteren Athleten, gerade auch beim Radfahren. Aber schon faszinierend, was dann doch nochmal so die neuen Impulse eines Trainers in 10 Wochen bewirken kann. Wie siehst du das?
Ja, das ist wahrscheinlich 90% Kopf dann einfach. Einfach diese neuen Reize. Es ist nicht so, dass du in 2 Monaten da großartig irgendwie was verändern kannst. Und also ich glaube, ist die Frage, wenn Patrick jetzt bei Björn gewesen wäre, ob es wahrscheinlich genauso gelaufen wäre. Aber ja, wenn, dann ist es wirklich nur so eine Kopfsache dann.
Aber es ist ja trotzdem faszinierend, das von außen zu sehen. Das halt einfach nochmal, genau wie du gesagt hast, das wird jetzt kein großartig neue Reize wird es nicht sein, zumal ja auch, das hatte ich glaube ich auch erzählt, Braden Curry, mit ihm hatte ich mich auch darüber unterhalten, vor dem Rennen auch meinte, dass die Ansätze der beiden schon auch sehr ähnlich ist, also beide Trainer arbeiten sehr radlastig, sehr Zone-2-lastig wohl auch, und ich meine, wir wissen es ja auch von Strati, wie Björn trainieren lässt, und dass halt sehr ähnliches Training dann genau dazu führt, oder nicht dazu führt, aber das ist ganz klar Kopfsache. Aber das finde ich schon tatsächlich sehr faszinierend, was Ben da in den letzten Wochen dann bei Patrick, wie er den Hebel umgelegt hat, denn das ist ja auch etwas, in Frankfurt zum Beispiel, glaube ich, da hat Patrick auch beim Schwimmen schon, also beim Schwimmstart schon einige Fehler gemacht, war nicht besonders aggressiv, und ich meine, mit welcher Aggressivität er am Samstag das Ding durchgezogen hat, das war ja schon faszinierend, denn das hatte ich ja auch gesagt, dass er halt Palani Roth auch attackiert hat. Also das war auch etwas, wo ich schon dachte, also A, die Schwimmperformance, der ist wieder fit, und dann Palani Roth, als es rausging aus dem Startkurs, war er wirklich derjenige, der dann hinter Sam Laidlaw das Kommando übernommen hat, wahrscheinlich auch ein bisschen, um Ditlev und Blumi auch unter Druck zu setzen. Also da war schon wirklich ein extrem selbstbewusster Athlet am Zug, so, und das muss wahrscheinlich in dieser Zusammenarbeit auch entstanden sein.
Ich glaube, es liegt gar nicht am Trainerwechsel unbedingt, vielleicht ein bisschen, sondern einfach am Rennen selber. Also Frankfurt hat Patrick ja bis jetzt noch nicht zeigen können, was er drauf hat. Der hat bei dem Rennen ist halt einfach bei ihm so ein bisschen, ja, der Wurm drin, und dementsprechend setzt er sich da vielleicht einfach zu sehr unter Druck und macht dann halt eben diese Fehler im Rennen. Und es wird halt dann während des Rennens dann auch eher, ja, ist ja mal schlimmer und schlimmer. Während in Kona ist wahrscheinlich ja niemand so selbstbewusst wie Patrick, weil er das Rennen halt einfach, weil es halt einfach so sein Rennen ist, oder er sich das halt so zumindest dann quasi einreden kann und dementsprechend von Anfang an einfach brutal selbstbewusst ist und da dann auf einmal in der ersten Gruppe mitschwimmt, beim Radfahren da aufs Tempo drückt am Anfang, und er weiß, dass er hinten drauf einen brutal starken Marathon noch laufen wird und sich da dann auch nicht so unter Druck setzen lässt, wenn halt ein Sam Laidlaw da 9 Minuten vor ihm vom Rad steigt.
Also Patrick Savay ist ein bisschen so gesagt, Patrick Savay ist ein bisschen so dein Challenge Weichsee.
Ja, ne, es ist schon so. Es gibt so Rennen, wo du einfach, selbst wenn du keinen guten Tag hast, du weißt einfach so, das ist so dein Rennen, das liegt dir von vorne bis hinten. Und wenn dann irgendwas schief läuft, das vergisst du einfach ganz schnell und lässt dich davon einfach nicht so unter Druck setzen, wie halt bei irgendeinem anderen Rennen, wo du denkst, es muss halt irgendwie alles perfekt laufen, und dann läuft es nicht und dann geht es direkt in den Kopf. Also mir fällt schon auch bei mir selber bei jedem Rennen immer wieder auf, wie krass der Kopf da einfach mitspielt, um die Leistung 100% abrufen zu können.
Ja, das finde ich ganz spannend. Patrick hat ja auch gesagt, er hat zu keinem Zeitpunkt im Rennen den Vorsprung von Sam als so groß empfunden. Also der hat die ganze Zeit auch beim Radfahren dann das Mindset schon gehabt, so schaffe ich. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Genau so ist er ja auch losgelaufen. Also wie der in der Wechselzone losgelaufen ist und nach der Wechselzone die ersten Kilometer, das habe ich noch nicht gesehen auf Hawaii, so mit was für einer Entschlossenheit, mit was für einem Speed und wie geil das war, wie der da durchgeballert ist. Das war schon Wahnsinn. Und wenn man nochmal zurückspringt nach dem Radfahren direkt, als es oben auf dem Highway ging, war dann Patrick die ersten Male so im Bild. Da gab es ja dann auch die ZDF-Kamera, die fast die ganze Zeit bei ihm war, so dass man immer dort super viele Bilder von ihm hatte.
Da muss ich dir kurz was dazu sagen. Das ist zwar schön.
Ja, warte, machen wir gleich. Ja. Lass mich kurz den Gedanken zu Ende bringen. Das ist dann so, als er auf dem Highway war, der hat da gearbeitet auf dem Rad. Also da hast du wirklich gesehen, alles hat sich bewegt. Also der ganze Körper, und da haben wir schon gesagt, so, boah, mal gucken, also wie lange der so hart fahren muss und bis er auch mal dann vielleicht in diesen Cruise-Speed kommt, weil so kann man es bestimmt nicht durchhalten die ganze Zeit. Also da war auch, die ersten Kilometer sah das halt aus, als wenn Patrick da einfach all out fährt. Und das Krasse ist, dass über das ganze Rennen, bis auf ein paar Situationen, sich das Gefühl noch nicht geändert hat. Also gefühlt von außen, wenn man es im TV gesehen hat, ist er halt wirklich auch, wie beim Laufen, das Radfahren einfach all out gefahren und ist die ganze Zeit komplett auf dem Gas geblieben, bis auf dann natürlich die Szene in dieser Riesengruppe, wo es dann irgendwo am Berg oder sonst was zusammenrollt. Die Sachen hast du dann einfach. Aber das fand ich schon krass, wie man auf dem Rad im Rennen gesehen hat, wie er die ganze Zeit einfach richtig, richtig ackern muss, um auch in dieser Gruppe zu bleiben und da mitzufahren halt einfach. Also es war auch nicht so, dass Patrick da auf dem Rad nur gechillt hat und einen Finger in der Nase gehabt hat. Jetzt du, Fred.
Ja, nee, ich meine allgemein, man hat zwar so die Gruppe auch immer wieder gesehen, auch wie knapp das war mit den 12 Metern. Ich meine, die sind alle innerhalb der Regeln gefahren, aber es sind halt einfach nur 12 Meter und das ist einfach verdammt wenig. Aber trotzdem konnten ja nicht alle von dieser ersten Schwimmgruppe in dieser Gruppe mitfahren. Also es sind ja trotzdem auch einige weggeplatzt. Also ich weiß nicht, wie viele am Ende da noch genau dann zusammen in die zweite Wechselzone angekommen sind, aber so locker kann es auf keinen Fall gewesen sein. Und dann kamen ja auch immer wieder auch Athleten, die dann die das Ganze mal so ein bisschen zerstückelt haben, wie am Anfang Magnus Dietleff, später dann auch Robert Kallin, Leon Chevalier, Christian Hogenhauck, die dann halt immer so an der Gruppe vorbeikamen. Und dann wurde es halt dann auch in der Gruppe noch auch richtig hart. Ich habe jetzt leider nicht so viele, habe jetzt nur von Rudi vom Berg die Wattwerte gesehen. Der hatte, glaube ich, 280 im Schnitt oder sowas. Ich kenne Rudi vom Berg und sein Wattmesser, das ist jetzt nicht wenig, vor allem nicht auf Kona. Und ja, dementsprechend war das jetzt nicht einfach nur so, einfach nur mitrollen, auch wenn ich natürlich trotzdem wünschen würde, dass da irgendwann auch mal die 20 Meter Regel auf Hawaii, dass es irgendwann auch die 20 Meter Regel auf Hawaii gibt, dann wird sich das Ganze, glaube ich, noch mehr zerteilen, weil ich find nach wie vor 12 Meter und Race Ranger gar nicht so gut in der Kombination. Also Race Ranger ist zwar schön, aber eigentlich nur bei 20 Meter, und bei 12 Meter ist dann eher, dass die meisten Athleten, die normal sogar mehr Abstand halten würden, weil sie denken, 12 Meter sind viel mehr, die fahren dann noch näher ran, weil sie mal sehen, wie wenig 12 Meter sind. Und das hat man von einigen Athleten dieses Jahr, die Pro Series gestartet sind, gehört. Und die 5%, die ohne Race Ranger dann lutschen würden, für die es eigentlich gut sein sollte, die lutschen auch mit Race Ranger. Also da ändert sich gar nichts.
Aber gab es denn Zeitstrafen? Also ich meine, wie gesagt, Daniel Beckiger 2.
Und Gustav Iden.
Ach krass, das sind die einzigen, ja, die...
Also ich weiß es auch nur von Daniel Beckigers YouTube-Video, der dann gesagt hat, als er in der ersten im ersten Penalty-Stand stand, also er hatte zur Zeitstrafe selber nichts gesagt. Er hat gesagt, if I speak, I'm in trouble.
Ja, das habe ich auch.
Im YouTube-Video. Also er war auf keinen Fall irgendwie einverstanden, glaube ich, mit den Zeitstrafen, die er bekommen hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach wieder so ein bisschen, ja, bestimmt wieder so eine Situation war, wenn er da eine Zeitstrafe bekommt, hätten auch 10 andere eine bekommen müssen. Das ist halt immer das Bittere. bei sowas. Und ja, da kam dann scheinbar am Ende vom ersten Penalty 10 kam noch Gustav Iden reingerollt. Aber sonst war es, glaube ich, echt, also ich wusste es bis zu Daniels YouTube-Video auch nicht, ob überhaupt irgendjemand eine bekommen hat.
Ging mir genauso. Und Fred, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir hatten einmal wirklich eine richtig hitzige Diskussion oder heiße Diskussion, wo wir es gesehen haben. Das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, Nils. Relativ am Anfang, wo die ganze Gruppe noch wirklich riesig war und sich so sortiert hat und von hinten Ditlev kam, der so vorbeifuhr und die Leute ausscherten bei Ditlev hinten rein und mit vorbei wollten. Da war dann so manchmal mit Blumenfeld 3-4 Situationen, wo der auf einmal in der dritten Reihe gefahren ist und wo der wieder reingeslottet ist und sonst was, so alles geblinkt hat an den Race Rangern, was nur zu blinken ist. Also das ist so, wahrscheinlich meint Beckegaard dann auch sowas, weil der war ja dann da auch irgendwie in the mix. Und also da hast du gesehen, wenn, also man hätte definitiv nach den Regeln bei ganz vielen Situationen Zeitstrafen geben können. Wenn du die Regeln auslegst, du rollst rein und der Race Ranger blinkt rot und du musst vorbeifahren, wie oft man im Stream gesehen hat, dass also alle Athleten dieser Gruppe reingefahren sind und dann in die Bremsen gegangen sind, um wieder aus der Draftsrunde rauszukommen, was ja cool ist, aber laut den Regeln eigentlich auch eine Zeitstrafe ist. Oder wieder reingeslottet sind und vor dir blinkt der rot oder in dritter Reihe und viel zu lang überholt. Also es waren so viele Situationen, aber klar, da ist dann auch so ein bisschen das Fingerspitzengefühl der Kampfrichter gefragt. Wir haben dann so ein bisschen diskutiert in der Gruppe, das war ganz geil beim Livestream, dass wir gesagt haben, ey, eigentlich wäre das Allergeilste und die beste Lösung beim Race Ranger, dass die alle Daten sammeln auf dem iPad, die Kampfrichter das ja, sehen. Genau. Und dann hast du eine Minute ist frei, eine Minute draften ist frei oder 30 Sekunden. Und alles, was du länger ein rotes Licht gesehen hast, musst du am Ende des Radfahrens im Penalty-Zelt absetzen. Dann bestimmst du deine Zeitstrafe sozusagen selber. Dann würde das Ding richtig geil funktionieren, weil dann ist scheißegal, wie viel du reinslottest oder sonst was. Und dann wäre das so viel, wie du draftest, musst du halt auch absitzen. Und du hast so, weil am Berg, man rollt ja immer mal rein so und das ist ein Versehen. Und dann, wenn es eine 30-Mann-Gruppe ist, du musst dann laut den Regeln raus und an 30 Leuten vorbei. Ja, sorry, das ist halt unrealistisch, wenn einer in der Gruppe hinten dran hängt und so on the edge ist, weil es so hart gefahren wird, weil vorne gerade Ditlev pullt, dann ist es einfach, also du fährst ja nicht vorbei und fährst dann an Ditlev vorbei. Das funktioniert ja einfach nicht. Dann müsstest du wahrscheinlich 10 Minuten 500 Watt fahren, damit das überhaupt realistisch ist. Und da haben wir so ein bisschen rumgescherzt und überlegt, wie könnte diese Regel aussehen. Und das ist der beste Einfall, den wir hatten. Das war dann auch so das heiße Thema den ganzen
Abend. Nach der T100 Singapur haben wir so die anonymen Daten bekommen vom Race Ranger, also ohne Namen, aber mit Zeit im roten Bereich.
Ja.
Und da war Platz 1 45 Minuten im roten. Bei T100 Singapur war einer 45 Minuten im roten Bereich.
Nice.
Das ist krass.
Und der müsste dann schön eine Dreiviertelstunde sich in T2 hinsetzen.
Aber eigentlich eine gute Idee.
Aber das wäre doch fair. Das wäre doch fair. Und wenn du das weißt, dann kannst du wirklich sicher gehen, dass das nicht passiert, sowas. Und die Daten sind ja da vom Race Ranger. Das ist
ja, die Daten sind da. Die Daten gibt's leider noch nicht live. Nächstes Jahr eventuell live.
Das wäre natürlich geil, wenn die live wären.
Das wäre
mega. Hab dazu noch diese eine Sache, weil wir gerade zu dem Thema geredet haben, das passt so gut. Interview Christian Blumenfeld, wo er gefragt wurde, habt ihr das gesehen, ob er auch für die 20-Meter-Regel auf Hawaii ist?
Ja, wo er gesagt hat, das ist halt die Taktik, auf die man sich drauf einstellen muss.
Genau, du musst halt einfach dann anders trainieren und dich anders drauf einstellen. Das wird halt dann ein Race für die Läufer und da musst du halt laufen besser sein und trainieren.
Nee,
dann
wird's für die Radfahrer. Bei 20 Meter wird's für die Radfahrer mehr.
Genau, ja, musst du mehr Radfahren. Also auch nicht, der hat auch nicht gesagt, für wen es ist, sondern hat einfach gesagt, ja, da musst du halt mehr laufen trainieren und da musst du mehr Radfahren trainieren oder
ich
besser sein.
Ich finde halt einfach, also wenn du jetzt auf 20 Meter machst, bei den Geschwindigkeiten, die man inzwischen fährt und die Gruppen, die es inzwischen gibt, dann bist du einfach auf dem gleichen Level wie 12 Meter vor 10 Jahren.
Ja.
Das ist halt einfach, das Problem ist jetzt mit den 12 Metern inzwischen, ich meine, jetzt fahren die hier, wenn du jetzt keine 405 fährst, dann hast du da halt nichts mehr zu suchen. Das ist halt ein 44er Schnitt und dann bist du in so einer Gruppe mit, keine Ahnung, 15 bis 20 Leuten mit 12 Meter Abstand und da musst du hinten einfach fast nichts mehr fahren. Das ist einfach so. Und ich finde das halt einfach, 20 Meter ist halt einfach mit der Zeit gehen. Es hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob das dann 12 Meter jetzt ist halt jetzt einfach ein Drafting Race und du musst halt jetzt einfach mitfahren und dann schnell laufen, aber es ich meine, es ist halt am Ende einfach ein Triathlon. Und ich meine, vor 10 Jahren musste man bei 12 Meter auch noch arbeiten. Und da hat es zumindest noch nicht so große Gruppen gegeben und die Geschwindigkeiten waren halt einfach nicht so hoch. Und ich finde jetzt, Ironman muss halt einfach mit der Zeit gehen. Und jetzt haben wir bei den Profis, gerade auf Hawaii, ich glaube, bei keiner Strecke ist es so einfach anzuwenden wie auf Kona. Da auf 20 Meter gehen. Auf Nizza, keine Ahnung, auf Nizza ist ja fast egal bei der Strecke.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Und Nils, bevor du auf Stopp drückst oder irgendwas machst, eine wichtige Sache habe ich noch. Haben wir gerade vergessen im Podcast, ist der Athlet mit dem gebrochenen Mittelhandknochen ins Ziel gekommen?
Oh, der ist richtig gut ins Ziel gekommen. Der hat knapp über 10 Stunden. Der hat ein richtig gutes Finish gemacht, knapp über 10 Stunden. Mega Rennen, alle sind ins Ziel gekommen. Ja, absolut. Also, das können wir dann nächste Woche nochmal besprechen. Ja.
Ja, dann besprechen wir das nächste Woche nochmal. Eigentlich, ja, das ist, also, was für eine krasse Geschichte. Wirklich. Krass. Mega, mega, mega geil. Also, jetzt, wirklich wieder weiter in den Podcast. Dann nächste Woche dazu mehr.
Absolut. Also, ich finde es auch ganz interessant. Ich habe einfach nochmal geguckt, Interesse halber, wie sich der Streckenrekord jetzt entwickelt hat, weil 2018 hat Patrick ja auch gewonnen, hat ja auch Streckenrekord aufgestellt und er ist jetzt 3 Minuten schneller geschwommen als damals, da weiß man jetzt nicht, wie die Bedingungen waren. Ich denke auch, dieses Jahr waren extrem gute Bedingungen, denn der Streckenrekord ist auch bei den Amateuren aufgestellt worden, aber 2018 ist er 50:36 geschwommen, jetzt ist er 47 Minuten geschwommen. Beim Laufen ist er damals eine 2:41 gerannt. Da hatte er aber noch nicht die Superschuhe, die jetzt der Fall sind. Dieses Jahr ist er eine 2:37 gerannt. Also natürlich sind das 4 Minuten. Aber ich denke, das wird jeder von euch auch sagen, das kann schon an den Schuhen liegen, diese 4 Minuten. Bei einem wie Patrick bringen die Superschuhe nicht so viel wie bei jemandem, der keine perfekte Lauftechnik hat. Also je schlechter die Lauftechnik ist, desto mehr profitiert man tatsächlich von diesen Superschuhen, weil die Ferse halt immer hochgeschossen wird. Aber der große Batzen war halt wirklich das Radfahren. Ich weiß jetzt nicht genau, was Patrick gefahren ist, aber irgendwie knapp über 4 Stunden. Und 2018 ist er 4 Stunden 16 gefahren, womit er auch sehr, sehr gut dabei war. Da ist Cameron Worth Streckenrekord gefahren mit 4:09. Aber man sieht genau, was Fred eben gesagt hat. Die Hauptentwicklung in den letzten 6 Jahren ist halt einfach auf dem Rad passiert. Und das ist ja auch etwas, wenn du das siehst, wie die Technik, was da halt einfach abgegangen ist, Fred. Ich meine, du weißt es auch, wie sich die Geschwindigkeiten entwickeln, gerade auch im Verhältnis zur Wattleistung. Also ich denke, dass sie vor 10, 15 Jahren jetzt gar nicht so viel weniger Watt gefahren sind, aber es ist halt einfach so viel passiert beim Radmaterial. Ist da euch irgendwas aufgefallen, was so die Technik anbelangt? Also ich möchte noch kurz anmerken, ich habe da nachher im Lava Java die letzten 1,5 Stunden on screen gesehen und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Kameras bei Sam Laidlaw also viel weiter seitlich beziehungsweise auch dahinter gefahren ist. Also ich erinnere mich noch so an die Bilder von vor 2 Jahren, wo er wirklich 2 Kameras um sich rum hatten, die quasi vorne und seitlich platziert waren. Also mehr Draft geht eigentlich gar nicht. Diese hatte ich wirklich den Eindruck, dass sie darauf geachtet haben, dass sie viel weiter von ihm weg sind, um die Bilder zu produzieren. Und was wirklich auffällig war, wie extrem gut er auch auf dem Rad saß. Also auch in der letzten Stunde, das sah einfach echt technisch auch unheimlich gut aus. Also konnte die Position super halten. Da war Athlet und Material einfach perfekt aufeinander abgestimmt. Also da ist auch nochmal, das sah auch nochmal anders aus als vor 2 Jahren. Fred, wie hast du das empfunden?
Vorne in der Führung war, fand ich richtig gut. Also war ja irgendwie nur ein Motorrad und das hat jetzt nie ihm irgendwann wie Windschatten gegeben. Aber in dieser Gruppe, da waren ja 3, 4 Motorräder, keine Ahnung, was das alles war, Kampfrichter natürlich auch und dann natürlich halt auch dieses ZDF-Kameramotorrad, was ist natürlich schön, dass wir da so extra Bilder bekommen. Ich fährt halt da 180 Kilometer bei einem Athleten mit. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da Windschatten gegeben hat, aber wo kommen wir da hin, wenn jetzt jedes Land anfangen würde, ihr eigenes Kameramotorrad da zu haben? Also ich keine Ahnung, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass da ZDF so ihr eigenes Kameramotorrad haben und es dann auch die ganze Zeit eben bei dieser Gruppe mitfährt und dann hat jeder, der halt quasi hinter Patrick gefahren ist, hat da halt auf jeden Fall davon profitiert.
Ja, voll. Die wurden ja auch 2, 3 Mal irgendwie weggeschickt. Da war auch ein Kampfrichter da. Das war so, da wurde immer weggeschnitten dann. Aber 2, 3 Mal hat man es gesehen im Livestream auch, dass da auch ein Kampfrichter die nochmal wieder woanders hingeschickt hat. Und
Klar, also es geht ja gar nicht um das eine und wo das fährt, aber wenn das halt irgendwie an einer Stelle bist und du weißt, okay, das hält auf Patrick drauf, dann würde ich auch mich schön ein, zwei Positionen hinter Patrick,
hast den perfekten
das ist der beste Spot, da kannst du dann nochmal 10 Watt sparen und am Ende geht es ja nicht mehr nur um dieses eine Motorrad, sondern also es hat eins mehr bei dieser großen Gruppe, wo wir jetzt auch das Ding mit Hamburg hatten und wo Ironman echt gute Arbeit gemacht hat. Jetzt im Jahr, dass sie da einfach weniger zugelassen haben oder auch bei der Challenge Rot, wo jetzt dann einfach weniger Medienmotorräder zugelassen werden, dass A, das Rennen sicherer ist und auch fairer wird einfach. Aber es ist vor allen Dingen für mich so dieses Planbare, ne? Wenn du weißt, das Motorrad ist ungefähr immer gleich in der einen Gruppe und wenn du halt als Athlet das checkst, wie gesagt, die Plätze hinter Patrick waren Primetime, sagen wir, wie es ist. Das ist da war so ein Benito Lopez, war glaube ich auch richtig häufig hinter Patrick, der hat das glaube ich ganz gut gecheckt und da haben wir schon so gesagt, das ist auch ein richtig schneller Läufer und wenn der da hinter Patrick chillt, hat ist jetzt nicht ausgegangen, aber auf jeden Fall ist das schon so, es ist ein Thema, ja, es ist ja immer ein Thema, dieses Kamerading, das ist immer dieses zweischneidige Schwert, das ist für die Übertragung, für uns Deutsche, war es natürlich ultra geil, weil wir einfach immer noch einen weiteren Kamerawinkel hatten und nicht nur irgendwie vorne den ersten gesehen haben, wie es auch schon mal ein paar Jahre war, wo da eine Harley nebenfuhr und du hast nichts gesehen aus 180 Kilometer außer den Führenden oder die Führende. Also für die Zuschauer und fürs Rennen mega geil, vor allem weil du auch die deutschen Athleten siehst und auch, das war jetzt ja nicht gerade am Anfang auch mal bei Finn oder bei Paul drauf, das Motorrad, also da war es natürlich total geil, weil du die deutschen Athleten auch viel gesehen hast und es war für uns mega, mega, mega cool am Screen und wo dann die anderen Deutschen zurückgefallen sind wie Finn oder Paul, war es halt dann fast nur noch bei Patrick. Das wäre halt cool gewesen, hätten sie auch noch so ein bisschen gewartet, wenn hin und her geswitcht, dass man auch von den anderen Jungs noch was gesehen hätte. Aber klar, wie Fred sagt, am Ende muss man auch so sich da fragen, okay, was ist, wenn jetzt Frankreich noch ein Motorrad stellt, Spanien noch ein Motorrad stellt und das ist dann schon, ja, irgendwo ist da halt das Limit auch erreicht, um das Rennen fair zu machen. Gerade wenn die Gruppen so groß sind, gehört natürlich wie immer mit in die Diskussion, aber ohne geht's meiner Meinung nach halt auch nicht, weil ich will die Bilder schon haben, wenn ich am Screen sitze. Wenn ich da zurückdenke an vor 5 Jahren, wo wirklich, was ich gesagt habe, nur der Führende und die Führende zu sehen war 180 Kilometer, dann ist das jetzt zum Zuschauen schon eine viel, 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 viel coolere Nummer.
Man braucht, ich habe die Lösung, man braucht einfach einen Kameramann, der zum Kampfrichter ausgebildet ist.
Oh,
Two-in-One auf einem Motorrad.
Das wär super.
Und er hat die Beweisbilder, kann
er
filmen.
Er hat noch Beweisbilder.
Dann gibt's VR, Iron Man VAR.
Ach, ich denke mal ganz ehrlich, irgendwie in 4-5 Jahren, weil wir haben jetzt, ich glaube, Fred, du hast es auch mal in einer deiner Stories, als ich weiß nicht, ob es in Las Vegas war, ich habe jetzt das erste Mal dieses Tesla-Mobil gesehen, hier dieses Space-Ding, dieses
Cybertruck.
Cybertruck, cool. Alter Schwede, das ist ja wirklich dermaßen abgefahren, wenn du dieses Ding live siehst. Also kann man von Elon Musk halten, was man will. Ich bin jetzt kein großer Fan von ihm, aber dieses Cybermobil, wenn du das mal so live siehst und davor stehst, da denkst du wirklich gleich steigt Batman da aus. Das ist schon extrem faszinierend. Und vermutlich wird die Drohnentechnik in ein paar Jahren so sein, dass du da halt einfach irgendwelche Drohnen über dem Feld fliegen hast, die dann gar keinen Windschatten mehr geben und wo du dann halt alle aufnehmen kannst. Also ich glaube tatsächlich, dass die Entwicklung da so weitergehen wird. Aber noch ganz kurz an der Stelle, wie war die Übertragung? Also Sebi war Co-Kommentator und Frodo war Experte vor Ort. Also war das gut? Wie habt ihr das empfunden?
Ja, wir haben komplett deutsche Übertragung geguckt, weil bei der internationalen hätten wir halt nicht viel vom Rennen gesehen, sondern viel Werbung. und dann nur die Führung die ganze Zeit, nehme ich mal an. aber nee, ich glaube, also ich fand's gut. Auch dann immer wieder auch Jan Frodeno auch am Streckenrand als Experte und Sebi. Ja, Sebi fand ich, hat es auch gut gemacht, hat auch mal gut Kontra gegeben an die ZDF-Kommentatoren.
Ja, Sebi ist ja, das ist halt so, auch so mit so einer Kommentaren-Dingens-Position von Sebi ist halt einfach gut, weil er den Sport, also dem kannst du halt nichts erzählen, ne? Dem machst du halt nichts vor. Und wenn dann irgendwie, ja, der hat ja das und das und dann Sebi, nee, das sehe ich anders. So. Und dann erklärt er es ja dann auch und es ist so. Ja, also wenn du weißt, als Kommentator, du hast Sebi neben dir, musst du dich schon verdammt gut vorbereiten, weil der lässt dich halt auch eiskalt live auflaufen, wenn du irgendwas jetzt, was er anders sieht oder was er als anders empfindet oder anders ist oder anders gesagt wurde, was auch immer. Das war schon geil. Und es gab so ein paar witzige Momente, wo du dir dann auch das Grinsen direkt im Gesicht hattest. Also das war so, also ich glaube, als Deutsche können wir uns definitiv über die Übertragung nicht beschweren. Und da hat das ZDF mega, mega, mega guten Job gemacht. Auch zwischendurch gab es noch Interview dann mit Mark Allen und sowas. Das Einzige war, aber das ist natürlich für Deutsch, es wäre besser gewesen, wenn die Interviews einfach auf Englisch gelassen worden wären, weil die Übersetzung, da hat man irgendwie gar nichts mehr verstanden. Das war so übereinander gequatscht und das war ein bisschen wild, aber die Übertragung vom Rennen und durch eben auch die Extrakamera, ne, sind wir wieder beim Thema, für uns cool, fürs Renngeschehen oder als Athlet vielleicht dann gegenüber anderen Athleten uncool, war es perfekt. Also richtig gut gemacht.
Und dann Laufen war ja tatsächlich, muss man sagen, relativ schnell eigentlich klar. Ich meine, das war ja auch so ein Ding, womit, glaube ich, so keiner gerechnet hätte, dass einfach so eine große Gruppe vom Rad steigt und dann halt wirklich der Sieger aus dieser Gruppe auch kommt. Ich meine, du hast es gesagt, Patrick, das ist schon krass, wie er losgelaufen ist. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass der Marathon schneller ist. Ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich nachher auch rausgenommen. Ich meine, er hatte so einen riesen Gap Magnus Detlef gegenüber. Das war wirklich, wirklich krass. Also der hatte auch wirklich überhaupt keinen Druck. Aber jetzt die Laufzeit, es ist natürlich extrem beeindruckend, aber ihr habt es auch schon gesagt, die Bedingungen, die waren wirklich perfekt. Also es war wirklich
mehr aber beim oder Laufen weniger. Dann nicht perfekt, oder? Also ich meine, dass kein Wind war und dann wurde es dann auch echt schwül, meinte jetzt David McNamee.
Schon, also aber
an den Laufzeiten sieht man ja, dass ich meine, vornherein hat man gesagt, ja, da laufen 10 Leute unter 2,40. Am genau. Ende war einer 2,36 und die zweitschnellste Laufzeit war 2,45. Das genau, ist ja, aber ich glaube jetzt tatsächlich nicht schneller als vor 10 Jahren.
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich eher sogar, dass es am vermutlich dann wirklich zu hartem Radfahren für viele lag. Weil ich meine, das hat Magnus ja auch gesagt, dass er in der letzten Stunde halt einfach im Dark Place war und einfach nur noch 200 Watt fahren konnte, was man sich ja wirklich fast gar nicht vorstellen kann. Weil ich meine, 200 Watt.
Habt ihr das Video gesehen vom zweiten Wechsel, mit dem, wo Magnus reinkommt und dann die zweite Gruppe? Das ist richtig gut. Da siehst du, wie mit Magnus so sich hinsetzt und dann bei jedem, der reinkommt, guckt er so und ist so, nee, oder? Das kann doch so, das siehst du richtig in seinen Kopf rein, so, das kann doch jetzt nicht sein, dass die jetzt auch schon kommen. Er hat sich jetzt so vier Stunden lang hat er hart gearbeitet und dann hätte er jetzt am Ende theoretisch einfach mit der Gruppe matt fahren müssen. Das ist halt richtig
bitter. Also du hast ihn das wirklich angesehen, dass er zwischendurch da saß und ich glaube, er hat auch überlegt, ob er überhaupt noch losläuft. Der hat ja so richtig langsam sich die Schuhe angezogen.
Aber hat er auch gesagt.
Wirklich immer so geguckt.
Das hat er aber auch gesagt. Er hat wirklich gesagt, er will jetzt erstmal loslaufen, einen Schritt vor den anderen setzen. Und dann hat er halt irgendwann gemerkt, ey, ich komme hier sogar weiter nach vorne. Und dann hat er gemerkt, ich kämpfe hier sogar ums Podium. Also der hatte eigentlich gar keine Chance aufzuhören. Also es war wirklich so, wo du gesagt hast, nee, das muss weiter nach vorne gehen. Du kannst nicht aufhören. Und das war ja, ich meine, haben wir auch schon im kurzen Recap drüber gesprochen. Für mich wirklich so, also klar, Patrick, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und dann Detlef, dieses 4 Stunden lang, du hast es gesagt, hat sie 4 Stunden eins auf die Fresse gehauen auf gut Deutsch, ist in der letzten Stunde richtig gestorben. Und dann beim Laufen einfach nochmal eine 2:46, das sind wirklich Zeiten, da hast du in den letzten Jahren keinen Blumentopf mit gewonnen und damit ist er halt Zweiter geworden. Aber das ist schon krass. Also ich weiß nicht, ob es jetzt, also die Wetterbedingungen, die waren jetzt aber nicht härter als die Jahre vorher. Also ich war nur im Ort, ich bin nicht raus auf dem Highway. Im Ort war es sogar großteils auch bewölkt. Nachher hat es sogar angefangen zu regnen, da waren natürlich die Profis schon im Ziel. Aber es war jetzt nicht so krass. Also
ich habe einen Kommentar gelesen auf Instagram von einem Age-Grouper, der scheinbar schon jedes Jahr am Start ist, dass jetzt schon seit 10 Jahren waren eigentlich keine schweren Bedingungen mehr auf Kona. Also seit 10 Jahren waren eigentlich am Renntag perfekte Bedingungen. Und ich finde, das sieht man auch an den Zeiten.
Voll.
Weil es gibt ja dann, und er meinte auch, es wird irgendwann wird wieder so der Tag kommen, wo der Sieger mit einer 8,20 oder so nach Hause geht.
Und das Jahr musst du erwischen. In dem Jahr musst du am Start sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wo man dann wirklich so mit einem 2,42er Marathon das Ding zu Ende läuft. Das ist dann dein Jahr.
Ja, aber das ist ja echt krass, wenn du sonst, überleg mal früher, wenn du dir die Sachen anguckst, ich liebe ja diese NBC-Reportagen über den Ironman Hawaii im Winter auf der Rolle zu gucken mit diesem geilen Kommentator und diesen epischen Stories. Ja, und der dann immer vom Mumuku redet und wie dann die Bilder sind und die Athleten stehen wirklich seitwärts, wenn sie von Havi runterfahren. Das hast du ja wirklich die letzten Jahre einfach gar nicht mehr gesehen. Da redet keiner mehr drüber, über die Winde auf Hawaii und den Mumuku. Wann hat man das letzte Mal im Rennen gehört, dass der wirklich da war und richtig da für Furore gesorgt hat? Und klar, das schlägt sich dann auch in den Radzeiten nieder. Können wir mal gespannt sein, ob es nur Material ist oder ob es auch Bedingungen sind, aber egal wo, weltweit sind ja die Zeiten schneller und das passiert ja, oder das, was Fred sagt, passiert ja überall in allen Rennen, egal ob es Wind gibt oder keinen Wind gibt. Es wird einfach brutal schnell gefahren. Die Wattwerte sind in der Dichte alle hoch auf dem Top-Niveau. Also ich meine, früher, wie viele Leute sind da 300 Watt durchgefahren? Da gab es auch schon welche, aber es war halt 2, 3. Und jetzt fährt halt jeder, der irgendwie...
Ja, das war dann so ein Torben Sindballe oder so, oder Norman Stadler, genau. Solche Jungs, die haben das halt, Fares wahrscheinlich Lieto. Auch. Genau, die haben das gemacht, aber
und
das ist...
Das ist so jetzt halt das neue Standard, ne? Also so zwischen 280 und 300 Watt musst du halt einfach fahren oder das runtergebrochen auf Watt pro Kilogramm, um überhaupt in dieser ersten großen Gruppe zu sein. Und dann, um da rauszufahren, musst du halt nochmal 10, 15, 20 Watt einfach mehr bringen, und das ist halt dann schon einfach beeindruckend. Und ich finde auch krass, das hat Fred ja zwischendurch gesagt, wenn dann so diese Überbiker vorbeifahren, die von hinten kommen, weil sie schlechter geschwommen sind, dass dann auch immer welche hinten aus dieser Gruppe rausfallen. Ne? Also, dass das nicht so ist, da chillt man wirklich. Das zeigt halt, wie hart es ist, aber es zeigt halt auch, dass manche halt wirklich auch in dieser Gruppe hängen und trotzdem um ihr Überleben kämpfen, weil es einfach so hart ist, da überhaupt in dieser Gruppe mitzufahren. Und das sind wirklich so diese, klar bringt das was, klar gibt es auch welche, die richtig gut Rad fahren und die in der Gruppe dann einfach chillen können, aber das sind halt auch dann nicht super viele, weil die wirklich richtig gut sind im Rad und da Gas geben können, bei denen ist es so, dass die dann auch versuchen, da wegzufahren oder das Rennen vorne so hart machen, dass halt hinten noch ein paar gedroppt werden oder hinten ein paar rausfahren oder wie Fred das auch immer sagt, in so einer Gruppe zu fahren, ist ja auch ultra stressig, auch mental. Du musst immer aufpassen, dass du nicht draufrollst, dass halt du nicht in den Windschatten fährst, da musst du immer wieder
ungleichmäßiger, ja. Ich meine, am Ende des Tages ist halt, du siehst ja an den Laufzeiten, auch jetzt von denen, die in dieser Gruppe waren, so locker kannst du nicht gewesen sein. Also selbst mit Motorrädern, 12-Meter-Regel und alles. Ich meine, wenn man da die Beine 180 Kilometer hängen lassen könnte, dann wären da viel mehr Athleten viel schneller gelaufen. Aber du siehst ja, wie die hops gegangen sind. Ich glaube, also es war ja dann nur Leon Chevalier, der sowieso von hinten kam. Magnus Dietliff, der alles alleine gefahren ist. Und Rudy war eigentlich der Einzige, der in der Gruppe war von den Ersten. Ah, und dann halt Menno Kolas auf 5. Und dann kam halt erst so die ganze von der Gruppe. Aber Ende des Tages hat es ja dann doch nicht so viel ausgemacht. Also jetzt, wenn man rein auf die Leistungen schaut.
Aber wie ist das, Fred, wenn du das jetzt so siehst? Ich meine, mir ist jetzt auch wieder bewusst geworden, ich war 8 Jahre lang nicht da. Und Hawaii ist halt einfach ikonisch. Das muss man echt sagen. Das ist halt alles zusammen. Diese Anreise, dass du halt wirklich den ganzen Tag unterwegs bist. Das ist halt auch dann vor Ort einfach... Es ist halt einfach cool. Das ist halt, du bist halt wirklich in so einem paradiesischen Ort, wo die Zeit auch irgendwie anders tickt. Ich meine, du warst zweimal mit deinen Eltern da. Ich weiß nicht, wie alt du da warst oder wie alt du beim letzten Mal warst, ob du das da so bewusst wahrgenommen hast. Aber auch dann so dieses Schwimmen im Kona Aquatic Center und dieses, dass du dich halt permanent über die Wegen läufst und das Schwimmen dann am Digmy Beach morgens. Und dann halt auch das Rennen, also so diese ganz besondere Atmosphäre, dieser Start am King Cam Hotel, dann diese Stadtrunde jetzt mittlerweile, dann kommen sie dann irgendwann raus, zurück vom Highway und dann dieses Laufding. Ist es so, dass du denkst, jetzt wird es doch langsamer Zeit, dass du dir Gedanken darüber machst? Ich meine, ich weiß, dass du dir Gedanken darüber machst, auch auf die Langdistanz zu wechseln, aber kriegst du dann Bock und sagst, alter Fuck, da muss ich jetzt 26 dabei sein oder... Siehst du dann eher auch so diese B-Side wie irgendwie ein Beckegaard, der dann versucht, den Spagat zwischen T100 und Ironman hinzubekommen, dann kriegt er 2 Zeitstreifen und dann ist T100 nicht richtiges geworden. Klar, in London war er jetzt richtig stark, aber jetzt wahrscheinlich Ibiza war auch eher zulasten der Hawaii-Vorbereitung. Und dann wird durch 2 Schiedsrichterentscheidungen, seien sie jetzt richtig oder falsch, dein Hawaii-Ergebnis ruiniert und dann war es das eigentlich mit der Situation. Wie sieht das da bei dir so aus?
Also Hawaii selber ist schon richtig geil, so gerade in der Race Week dann. Ich meine, ich war da ja dann quasi richtig als Fanboy schon am Start und dann hab dann auch als ich 2018 das letzte Mal da war, auch schon gut trainiert dort und dann halt oft im Aquatic Center, dann siehst du halt immer die ganzen Profis und das ist schon richtig, richtig cool. Und auch jetzt, ich meine jetzt im Vornherein dann mit der Lionel Sanders Vlog-Serie natürlich, die einen da richtig in Stimmung gebracht hat. Also da finde ich Hawaii einfach wie kein anderes Rennen. Und dann auch danach, also quasi, ich meine, wir reden jetzt hier fast eine Woche später, reden wir hier jetzt übers Rennen. Wir sind jetzt wahrscheinlich schon der 28. Recap-Podcast. Und ja, und dann aber das Rennen selber ist halt einfach eigentlich gar nicht so cool, finde ich. Also wenn du jetzt mal den Mythos komplett wegnimmst, ist es eigentlich ein voll langweiliges Rennen. Irgendwie so, klar, das Schwimmen ist vielleicht noch ganz cool so mehr, dann irgendwie das Radfahren ist eigentlich richtig langweilig, einfach auf den Highway out and back und dann auch das Laufen. Aber wenn du hast halt einfach diese Stories für jeden Meter von dieser Laufstrecke gefühlt. Und einfach so viele Geschichten, die da geschrieben wurden auf der Insel, das macht das Ganze halt einfach so attraktiv. Und selbst ich, der noch nie auf Kona oder überhaupt einen Ironman gestartet ist, selbst mich würde es richtig nerven, wenn die jetzt sagen würden, ja, sie machen die Laufstrecke jetzt nur auf dem Ali Drive, weil irgendwie so auf Hawaii will man eben nicht diese Veränderung. Du willst es einfach jedes Jahr genau gleich haben. Du willst auch diesen Energy Lab und alles. Und ich muss sagen, so Samstag, so direkt nach dem Rennen, war ich dann schon irgendwie so ein bisschen so, irgendwie habe ich da gar nicht so Bock drauf. Dann auch mit diesen 12 Metern und so in dieser Gruppe, aber jetzt irgendwie so 5 Tage später muss ich doch sagen, ja, eigentlich ist es doch richtig, richtig cool. Und es ist halt einfach Hawaii. Das Einzige, was mir halt jetzt so ein bisschen fehlt, was halt früher einfach Hawaii ausgezeichnet hat, das war halt das eine Rennen im Jahr, wo alle alle topfit am Start gegangen sind. Und das hast du jetzt nicht mehr durch T100-Serie oder keine Ahnung was. Also du, jetzt stellt sich eher die Frage, was wäre mit Sam Laylow gewesen, wenn der jetzt eben nicht hier T100 am Start gewesen wäre. Oder mit Magnus Dietleff, Rudy von Berg. Ich glaube, von der Top 6 waren außer Patrick sind alle dieses Jahr schon T100 gestartet und ich finde, das ist halt jetzt irgendwie so das Einzige, was so ein bisschen fehlt. Du hast jetzt nicht mehr so die Garantie, dass das eine Rennen ist, wo sich alle 100% drauf vorbereiten, weil halt schon so viel anderes im Jahr stattfindet und ich finde, das nimmt ein bisschen von den Hype und dann auch meiner Motivation so für dieses einzelne Rennen weg, weil sich das Ganze halt einfach irgendwie jetzt eher so über die ganze Saison zerteilt. Also Kona ist halt jetzt einfach nicht mehr so das einzige Rennen, wo man halt performen will oder performen muss, sondern es gibt halt jetzt so viele andere Optionen. Aber am Ende des Tages, wie man Patrick sieht, lohnt sich's halt, wenn man dann vielleicht sagt, ja, keine T100-Serie, sondern all in für Kona.
Ja, das ist so krass. Ich meine, man sieht es ja auch, wir haben ja vorher darüber gesprochen, schwierige Saison, dann sehen viele dich nicht als Favorit. Und am Ende ist es ja so, wie schon so oft gesagt, ne, gewinnst du Kona, ist deine Saison so erfolgreich, wie sie nur erfolgreich sein kann. Also du kannst das ganze Jahr auch gar nicht racen, wenn du qualifiziert bist. So, wenn du Kona gewinnst oder auf dem Treppchen bist, ist deine Saison einfach geil gelaufen. Das ist halt einfach, ich meine, es gibt kein Rennen sonst, wo das so extrem ist wie Hawaii. Und ich habe noch eine Frage, du hast gerade so geil erzählt, weil beim Rennen hast du ja am nächsten Tag wirklich gesagt so, oh, ich weiß gar nicht, ich hätte viel mehr Bock auf Nizza, da mit den Bergen und so. Und
wenn man rein aufs Hawaii Rennen schaut, dann nützt es schon viel.
Genau, ich wollte nur ausholen und so, und dann jetzt mit dieser großen Gruppe und so da und jetzt, wo man mit ein bisschen Abstand und Überlegung drauf schaut und ich finde auch geil, dass wir den Podcast jetzt ein bisschen später aufnehmen und nicht direkt, wo man so, dass noch alles so ganz frisch ist und vielleicht so, oh, dann war da dies und das, sondern wo man mal wirklich sich die Sachen angucken kann. Ich meine, man muss sich mal überlegen, was du gerade gesagt hast. Patrick ist eine 2:37 gelaufen, wo du denkst so, ja, boah, da hat man eigentlich gedacht, jeder läuft das. So. Aber wie gut Patrick gelaufen ist und wie krass der gelaufen ist, sieht man, dass die zweite Laufzeit in den Top 5 10 Minuten langsamer ist. 10 Minuten. Und wie der am Anfang losgestiefelt ist und am Ende, was er für einen Vorsprung hatte, dann vielleicht noch rausgenommen hat ein bisschen. So was wären da möglich gewesen. Und das ist ja so beeindruckend. Und dann vor allen Dingen deine Reaktion, Fried, war ja so, oh nee, Hawaii habe ich keinen Bock da mit so einer Gruppe und sowas. Wenn du jetzt aber siehst, was die aus dieser Gruppe gelaufen sind, ja genau. Alle in Anführungsstrichen ultra schlecht, die sind ja 2:45 gelaufen, nicht 2:41, nicht 2:39, 2:45, 2:44, 2:46.
Ich finde, das ist so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich kann es, das spricht jetzt wirklich der Ironman-Experte in mir, also der absolut gar keine Ahnung hat. Der wirklich gar keine Ahnung hat. Und das will ich jetzt, das sage ich jetzt extra davor, damit es nicht irgendwie arrogant oder so rüberkommt. Aber ich finde diese Leistung von Patrick greifbarer als die Leistungen von Martin van Riel in T100. Also ich trau mir eher zu, das zu schaffen, als jetzt irgendwie hier mit Martin im Laufbattle bei T100 zu schlagen.
Ja, da hast du ja die Frage beantwortet, Fred. Nee, ist ja Langdistanz.
Ja, also wie gesagt, so, das soll jetzt nicht so klingen. Ich glaube, also man sieht ja, wie krass das ist mit dem Vorsprung und so und wen er da hinter sich gelassen hat, was für ein Vorsprung.
Also
so soll es jetzt nicht klingen.
Ja, was ich ganz interessant finde, ist, dass, und da habe ich sehr, sehr viel die Woche drüber nachgedacht, auch gerade wenn du dir anguckst, dass letztendlich ja Blumi den Fehler gemacht hat, versucht mit Detlef mitzufahren, dass Detlef gleich an der Gruppe vorbeigefahren ist und auch, wo auch im Nachhinein sagt, vermutlich war das ein Fehler. Also das waren einfach ja viele Dinge. Und was ich sehr interessant fand, ist, dass Frodo gesagt hat, dass letztendlich Hawaii auch einfach nur ein Ironman ist. Dass alle halt immer versuchen, dass da ja irgendwie alles umzudrehen und zu gucken, da so und so müssen wir das machen. Aber letztendlich ist es ein Ironman wie jeder andere auch. Es ist halt irgendwie im anderen Ort und du musst dich noch mehr auf die Hitze vorbereiten, du musst noch mehr auf dein Kalorienintake achten, weil halt einfach die Hitze da ist und jeder weiß, dass unter Hitzebedingungen das schwerer ist, Kalorien zuzuführen. Auch Cooling ist ein Ding. Aber letztendlich ist es ein Ironman-Rennen wie jedes andere auch. Aber weil halt jeder versucht, so nochmal die kleinste Schraube zu drehen und nochmal 5 Gramm mehr zuzunehmen und dann halt auch im Hitze dieses Gefechtes Fehler zu machen, deswegen wird es halt so schwierig. Und dieser Kona Code, was ist denn dieser Kona Code? Natürlich muss man irgendwie schauen, dass man in Hitze performen kann. Aber das fand ich halt ganz spannend, dass man vielleicht auch mit einer anderen Gelassenheit mal in diese Vorbereitung gehen. Und das trifft natürlich total auf das, was du gesagt hast, Fred, dass halt einfach ein Patrick weiß, ey, das ist mein Revier, das ist meine Hood. Kona, das ist so meine Insel, da performe ich richtig, richtig gut. Und andere, ich meine, Mark Allen hat wahnsinnig lange gebraucht, Chris McCormick hat wahnsinnig lange gebraucht. Detlef hat sich deswegen ja auch so tierisch gefreut, weil er gesagt hat, er war Dritter in Nizza, jetzt ist er Zweiter auf Hawaii. Er weiß immer mehr, wie das geht. So. Und wer weiß, hätte er beim Schwimmen den Anschluss gehabt, dann wäre das Rennen ganz anders gelaufen. Aber es sind so diese kleinen Events und wäre. Aber Hawaii ist echt ein Rennen, wo man halt einfach keine Fehler machen darf. Weil wenn du Fehler machst, dann werden die halt bestraft. Das hat man gesehen.
Witzigerweise ein Moment, was mich tatsächlich richtig motiviert hat, während der Übertragung damals zu starten, war, weil wir es halt auch schon so lange nicht mehr gesehen haben, Sam Laidlaw in Führung liegen, muss auf einmal anfangen zu gehen. Also wann hatten wir das letzte Mal?
Ja, geil. Und
weißt du noch, Stagi, was ich da zu dir gesagt habe?
Oh, nee.
Ich kann absolut gar nicht nachvollziehen und habe gar keine Ahnung, wie der sich gerade fühlt. Weil ich kann... Ja. Das ist auch so das, weil weshalb ich so richtig Bock habe auf Ironman. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man auf einmal anfangen muss zu gehen.
Und meine Antwort, kannst du dich noch an meine Antwort erinnern?
Ja, du hast gesagt, ja, ich kenn's schon und dann meinte Strati, ja. Nee, Stagi, kennst du nicht.
Ja.
Aber das ist ja auch das, was ich immer, sage zu Nicky Boy, dass du dir diese Schmerzen, die die vorne haben, weil das kann ich halt auch noch so ein klein bisschen nachvollziehen, weil ich bin ja auch vom Amateur dann zum Profiathleten geworden und natürlich war ich weit noch von den absoluten Topleistungen entfernt, aber bei meinem 22. Platz, da hatte ich auch nachher letztendlich keine guten Beine und dann siehst du vor dir einen, den willst du noch holen und den willst du noch holen, weil du willst ja unbedingt in diese Top 20 und diese Schmerzen, die du durch dieses jahrelange Training ertragen kannst, das lernst du ja. Also die Top-Athleten, die können einfach tiefer gehen, als man sich das als Amateur vorstellen kann. Und wenn ein Sam Laidlaw in Führung liegend gehen muss, dann ist das nochmal, das sind wirklich, das kann man sich als Normalsterblicher, kann man sich das einfach gar nicht vorstellen. Es ist wirklich
so. Ich kann mir das so nicht vorstellen, weil ich gefühlt so, dann läuft man halt ein 5-Minuten-Tempo oder so, denke ich mir. Dann joggst du ja, da und halt jetzt weiter.
Pass auf, Hot Take. Das denke ich auch. Und da habe ich auch gedacht, dann joggst du halt ein 6-Minuten-Tempo. Und dann läufst du halt auf einmal 6:10, 6:20-Tempo und nichts geht mehr. Und jetzt mal, ne, ich breche jetzt mal eine Lanze für alle Age-Grupper. Ihr Profis, ihr guten trainierten Athleten, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie weh ein Ironman untrainiert tut. Also ich würde das eher umdrehen. Alles, was Nils gerade gesagt hat, vergesst es, Leute. Jeder Age-Grupper, der 15, 16 Stunden macht, ist eigentlich viel, viel größerer Hero. Er trägt viel länger die Schmerzen.
Doppelt so lange,
hat viel länger das Mindgame. Also das, dieses Profi-Ding, so ein Ironman 37, das ist ja ruckzuck vorbei.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Wenn es so weitergeht mit der Entwicklung der Zeiten, dann ist es auch fast schon so eine Sprintdistanz.
Das wird bald auch. Ich meine, guck mal, Ditlev hat es jetzt auch probiert. 70-3-Pace einfach rausgehen. Ironman in 5 Jahren ist einfach 70-3-Pace durchziehen und zwar von vorne bis hinten. Nein, Quatsch, aber es ist so, ich kann es nachvollziehen, ist so auf dieses Gehen bezogen. Wenn einfach alles wehtut, dein Körper, ich meine, auch bei jedem Age-Grupper schmerzt irgendwann, die ganzen Beine tun weh, nichts geht mehr, dein Kopf, du hast dann nicht mehr diese mentale Power, da so hart gegen dich selbst zu sein, wie sicherlich die Profis, aber körperlich tut es halt im Age-Grupper einfach auch unfassbar weh und dieses, das ist halt einfach wieder dieses Ironman-Ding, wo man, oder warum man nachher sagt, ich mach das nie wieder und ich weiß noch genau, Ironman Frankfurt, ich weiß nicht, ob ich es im Video oder im Podcast erzählt habe, ne, auf der letzten Runde, wo du dein letztes Bändchen bekommst und dann musst du noch 3 Kilometer laufen, wenn überhaupt, oder zwischen 3 und 3,5 Kilometer sind das noch, dann kriegst du ein letztes Bändchen und die sagen dir dann so geil, jetzt geht's nur noch auf den Römer. Und wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich mich, das hat sich so in mein Hirn gebrannt. Ich habe, als sie es gesagt hat, Gänsehaut bekommen, musste anfangen zu heulen. Also wirklich, mir sind die Tränen da runtergelaufen und ich musste dagegen kämpfen auf der Laufstrecke, weil ich einfach wollte, dass das vorbei ist. Weil ich war so fertig und hatte keinen Bock mehr. Und das ist so, ja, dieses Gefühl, ich, keine Ahnung, ob es denn jetzt bei Sam weniger oder mehr weh tut, aber das ist so das, wo ich in der Stelle wieder dachte, boah, dem geht's jetzt so wie mir in Frankfurt. So, wo man voll sich, wenn man so einen Ironman schon mal gemacht hat, dann bist du so, weißt du, if you know, you know. Dann bist du so im Club, im Ironman Club.
Aber das ist ja auch das Ding, was alle sagen. Also einmal zu dem, was du gesagt hast, Fred, was mir halt auch alle Altersklassenathleten beschrieben haben und auch teilweise jetzt Leute, die echt in der Quali unter 8:30 waren in Hamburg, die jetzt auch hier in Kona richtig gut performt haben oder halt Basti, der jetzt auch das erste Mal dann auf Hawaii am Start war und der meinte, in dem Moment, wo dann so diese Führungsmotorräder den Altersklassenathleten entgegenkommen und dann siehst du so diese ersten 1-2 Polizeimotorräder, dann siehst du den Helikopter. Er meinte, er hat wirklich aufgehört zu treten, um zu erkennen, wer da vorne ist. Und du vergisst halt komplett dein eigenes Rennen. Klar, wenn du in der Altersklasse auch um die Top 5 kämpfst, dann ist es wahrscheinlich anders. Aber selbst da ist es so, dass du halt guckst, wie fahren die gerade und wer ist da vorne. Und das ist halt das, was das Rennen ausmacht. Und ich weiß noch, ich habe dann so am Tag danach, 2 Tage später, so zu Basti gemeint, und Basti, so jetzt schon wieder Bock. Und nee, ich bin echt jetzt erstmal durch und jetzt erstmal andere Sachen. Und dann heute ist Mittwoch, da war das dann so Rundschreiber. Oh, so, boah, ist ja schon, das ist nicht gut gelaufen, das nicht. Also mal so 26 hier wieder her, so, das wäre, könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, weil das ist wirklich, geil. Das ist halt einfach so ein ikonisches Rennen und was es halt ausmacht. Und das ist halt auch Ironman im Vergleich zu den anderen Rennen. Das ist halt dieses Abenteuer. Und du weißt, so, du, eine Halbdistanz stehst du immer irgendwie durch. Dann läuft es halt nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, so wie jetzt bei dir in Vegas, da ist es dann schon scheiße, aber die 18 Kilometer, die joggst du irgendwie nach Hause. Und auch wenn es 21 gewesen wäre, wäre das auch kein Ding gewesen. Aber im Ironman, das ist dann halt einfach nochmal, dauern halt 10 Kilometer schnell nochmal mit ein bisschen Gehen über eine Stunde. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange haben wir schon drüber unterhalten. Zwei haben längere Radlaufzeiten gehabt als Radzeiten. So. Und das, du und kannst das noch so gut vorbereitet am Start stehen und kannst sagen, du willst das Ding gewinnen. Und dann gehst du da auf einmal und denkst so, Alter, eigentlich wollte ich doch hier gewinnen. Und der Sieger ist schon 1,5 Stunden im Ziel. So.
Ey, ich bin so ein Masochist. Das ist jetzt so meine neue Motivation, Ironman zu machen. Es ist einfach nur diesen Schmerz. Ich will diesen Schmerz fühlen. Ich will so hochgehen, dass ich gehen muss, dass ich keine Wahl habe.
Oh, ich will einfach nur wissen, wie sich das anfühlt. Erster Ironman, die Taktik: ich schwimme all out, ich fahre all out Fahrrad und dann gehe ich den Marathon.
Ja, also gut, da haben wir die Frage herrlich schon beantwortet. Zumal du einer bist, der immer beim Laufen eigentlich in der Regel, wenn es gut läuft, ist ja die zweite Hälfte immer deine. Also dann läuft es ja eigentlich hinten raus immer besser.
Ja, weil es endlich wehtut.
Genau.
Ich meine, das ist schon krass, wenn du dir so überlegst, in den Top 10 waren ja wirklich beim nach dem Schwimmen schon 3 Deutsche. Also Paul und Finn waren ja, glaube ich, auch in den Top 10 aus dem Wasser raus oder zumindest auf dem Rad oder so. Und wenn du dir dann halt wirklich überlegst, ich meine, wir haben es oft gesagt, Strati hat jetzt das Vakuum gefüllt, aber dann du jetzt, Fred, Mika, Nico, ich will da jetzt Rico, ich will da keinen vergessen. Da sind ja wirklich so viele, die jetzt auch alles in der Hand haben, um bei so einem Rennen auf Hawaii zumindest die ersten 6 Stunden ganz vorne mit dabei zu sein. Also es ist ja schon krass,
mal so,
was danach kommt.
Ich sag mal so, es gab vielleicht auch gar kein Vakuum, weil Patrick hat einfach das Ding sowas von souverän abgeschossen und hat uns Lügen gestraft.
Also nur kurz, es ist schon krass, dass Patrick's halt jetzt irgendwie so vor der Norwegian Method und jetzt nach oder während der Norwegian Method hier Hawaii gewonnen hat.
Ja, das ist schon krass, absolut, stimmt. Muss also, man sagen.
Ja, vielleicht ist es dann doch das deutsche Abarbeiten doch dann besser als irgendeine special gehypte Method, die jetzt neu gefunden wurde. Und es ist ja auch das Spannende, ich meine, das ist das, was du immer sagst, Fred, was Nils immer sagt. Die Leute, die jetzt einfach sehr jung, sehr viele Stunden ballern und sehr viel trainieren und alles schon ausreizen, wie lange funktioniert das, ne? Und wie lange können die dieses Level halten? Funktioniert das jedes Jahr wieder? Die Antwort: funktioniert das jedes Jahr wieder, kann man jetzt mal mit Nein beantworten. Bei Magnus Ditlev kann man es noch mit Ja beantworten. Und ich glaube auch, dass Magnus Ditlev einer dieser Athleten ist, die nächstes Mal auf Kona in 2 Jahren dann auch wie Patrick da reingehen und sagen, das ist mein Rennen, weil, guck mal, ich habe mich komplett aus den Schuhen gefahren. Ich bin so hart gefahren, dass ich am Ende noch 200 Watt treten konnte und ich hatte gar keinen Bock mehr loszulaufen. Ich war in dem am dunkelsten Ort, in dem ich jemals war, und das war das härteste Rennen, was ich jemals gemacht habe, und ich bin 2. geworden. Was ist denn, wenn ich da einen guten Tag habe? So, und dann gewinne ich das Ding, und der wird mit so einem Mindset da reingehen, dass er sagt, ey, egal was mir passiert, egal wie hart es ist, ich bin da 2. geworden, so, was soll mir passieren? Und ich fand es so beeindruckend, auch er hat gesagt, ja, ich bin diese Pace gelaufen und ich wusste, die kann ich durchlaufen, und dann habe ich die Leute eingesammelt, dann hat sich Momentum aufgebaut und dann
da war
ist
er genauso
das Mindset
schnell
wieder
wie
zusammengekommen. Genau, dann ist er Zeit genauso schnell wieder gelaufen. Und das ist halt einfach so, ja, nicht die ganze Zeit, also Patrick ist halt, das muss ich nochmal sagen, ich habe das auch schon 3-mal gesagt, aber ich habe selten so eine krass geile Wechsel vom Rad zum Laufen gesehen und auf dem Ali-Drive die ersten 5 Kilometer bis zum Wendepunkt. Also müsste man mal analysieren, habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht. Meint ihr, es gab schon mal eine schnellere Zeit von Wechselzone bis Kilometer 5 oder 10?
Also die ersten 5 Kilometer waren auf jeden Fall 17:29. Ich weiß nicht, wo es war, aber es war irgendwo ein Split, ein Reel der 5-Kilometer-Zeiten von Patrick, und ich glaube, er ist eine 17:29 angelaufen, dann eine 17:36 drauf. Also ich glaube, der Halbmarathon war eine 1:18 oder 1:17.
Also
ist er, glaube ich,
Gustav
angelaufen.
Und Christian sind 2022 jetzt schon, glaube ich, oft im gleichen Level gelaufen, tatsächlich.
Ja, also ich weiß nicht, vielleicht sah es dann anders aus, aber das war... Ich weiß nicht, das war so, der ist so durch dieses Feld geflüchtet und er hat in dieser Wechselzone so viel
überholt.
Bei
Patrick schaut es immer nochmal schneller aus. weil er auch kleiner ist und dann einen guten Laufstil und so.
Die hohe Schrittfrequenz und so. Ja. Und es war halt auch tatsächlich so, dass halt auch, es sahen halt auch einfach alle platt aus. Also Daniel Beckenkart war noch extrem.
Stell dir mal vor, Magnus Dietleff wäre das gelaufen. Da hättest du gedacht, ey, der joggt da jetzt nur noch und da läuft er da und irgendeine 17 Minuten auf die ersten 5.
Ja, stimmt. Ja, hast natürlich recht. Aber es ist ja egal, wie es war. Ich fand es einfach extrem beeindruckend, wie das halt aussah und wie viele Leute er gefühlt auf dem Ali Drive eingesammelt hat, wo man sonst immer die Jahre hatte, Patrick kommt da hinten raus, Energy Lab und so, und der sammelt da alle ein und so. Und bevor es ins Energy Lab geht, hat er das Ding eingetütet. So. Und das fand ich halt einfach krass. Das war einfach Wahnsinn. Und dieser Laufspeed gegenüber allen anderen war einfach so viel besser. Aber ich glaube halt, wie ich gesagt habe, Magnus Dietleff, der hat auch so für sich das Rennen seines Lebens gemacht, weil er aus so einem harten Rennen so viel rausgeholt hat und Zweiter geworden ist, dass das den nochmal mehr bestärken wird in allem, was er macht und da sicherlich dann auch so an die Sache rangehen kann, dass er sagt, ey, egal, Kona, geil, ich habe viel gelernt und es hat viel richtig funktioniert, obwohl es hart war.
Ich fand ja, Magnus Dietleff hat mir ein bisschen zu dünn ausgeschaut. Das war auch so mein erster Kommentar, als der im Livestream, als sie den Livestream gezeigt haben auf dem Fahrrad, habe ich auch direkt gesagt, ey, der ist zu dünn.
Der war zu lange in der Höhe.
Ich meine, es klar, es hängt miteinander zusammen. Wenn du so lange in der Höhe bist, das zehrt natürlich richtig und dann ja, die Eisenspeicher, wenn du vor allem, der war auf irgendwie 2,6 oder 2,8 sogar, irgendwie drei Monate oder sowas. Also, da kommst du ja dann teilweise mit den Mikronährstoffen gar nicht mehr hinterher.
Aber da sind wir, und auch bei ihm die Makronährstoffe. Ich meine, der Typ, weißt du selber, was der für Werte auch im Training produziert. Also da musst du ja so Unmengen, der hat ja jeder Trainingstag ist bei dem 8000 Kilokalorien Tag. Und das musst du erstmal reinkriegen. Also das ist halt auch, also Makro- und Mikronährstoffe. Aber da sind wir auch wieder bei dem, was Frodo gesagt hat. Das ist halt letztendlich eine Vorbereitung auf den Ironman ist und nicht eine Vorbereitung auf den Ironman Hawaii. Und das darf man halt nicht vergessen. Und ich finde es aber mega spannend. Also ich finde es halt auch geil, dass du sagst, du willst so in diesen Dark Place, also ich will mich auf die Suche dessen begeben. Ich meine, das ist ja schon wirklich eine extrem gute Voraussetzung. Und dann auch, wenn man irgendwie weiß, wie ihr gewohnt seid, zu racen auch. Ich meine, das hat man ja schon beim Ironman Barcelona gesehen, wo Willi und Strati irgendwie so eine Allianz gebildet haben und gesagt haben, wir machen gleich weg vom Start Druck. Und ich meine, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du da irgendwie in einer Spitzengruppe fährst und dann ist da auch ein Strati drin, da ist da irgendwie noch ein Mika drin und noch irgendwelche anderen, das ist ja auch eine ganz besondere Motivation. Also das ist ja auch, ich meine, auch wenn man sich mal vorstellt, dass irgendwelche Jelle Gens oder Martin van Riels auch noch auf die Idee kommen, auf die Langdistanz zu kommen, also das ist ja absurd eigentlich.
Ja, Martin hat ja angekündigt, er will Nizza machen, ne?
Ja, Martin macht es auch bald, den Ironman, noch dieses Jahr.
Cozumel, oder?
Ja.
Krass, spannend.
Ja, ich glaube, er hat sich bestimmt den ausgesucht, weil er dachte, ach was, der Blumenfeld, das mache ich schneller.
Und sag mal, Fred, hast du irgendwie noch was gehört von diesem Wunderrad von Dietleff? Also
genau, darüber haben wir auch geredet. Also ich kenne Magnus ja auch so ein bisschen. Ich glaube, da gibt's entweder gibt's kein Wunderrad. Das ist 100% Mindgames. Der Typ, der hat's auch wirklich faustig hinter den Ohren. Der tut immer so schüchtern und so. Aber der ist auch mit Mindgames und so ist der schon auch richtig stark. Genauso wie die Norweger. Also da darfst du nicht immer alles glauben, was die erzählen. Und ich weiß,
krass, mich hat er direkt gekriegt.
Ja, genau. Also ich weiß nicht, entweder es gibt kein Wunderrad oder es ist wirklich nur so Mindgames. Und vor allem, ich meine, wenn es jetzt nicht erlaubt wurde, wieso sollte es dann überhaupt jemals erlaubt werden? Also da muss ja irgendwie krasse so Fairings. Also was wir noch vermutet haben, dass die diese Flaschen vorne und auch hinten quasi nochmal so verkleidet haben. Ja, so verkleidet. Ja. Und das würde ja dann quasi nach Regelwerk eben nicht erlaubt, weil es halt dann quasi so ein Fairing ist und das ist ja verboten. Das stimmt. Aber dann würden wir das auch nie sehen, weil dann wird es nächstes Jahr auch nicht erlaubt werden.
Nee,
ich habe jetzt gehört, dass Ironman auch überlegt, wie es bei der Challenge Rot schon war, diese Doppelflaschen und so zwischen den Armen auch zu bannen. Also, dass die verboten werden. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, weil das ist ja schon so. Ich meine, das ist deutlich schneller. Ihr habt das alle getestet im Windkanal. Du hast da ja auch jetzt deine Konstruktion, dass die Flasche direkt unterm Bauch hängt, wo ihr sonst euch die Flasche in den Zut gesteckt habt. Ich bin echt gespannt, weil das ist natürlich für, also je nachdem, was für Nutrition du fährst, aber wenn du jetzt Morton fährst, kannst du es ja nicht maximal dick anmischen, sondern du brauchst halt immer eine gewisse Anmischung in diesen Flaschen und brauchst halt dann einfach viele Flaschen. Und da ist es natürlich für die Leute perfekt, weil du einfach mehr Pullen mitnehmen kannst, wenn du vorne zwischen den Armen schon mal zwei hast. Wie siehst du das? Oder hast du da auch irgendwas gehört, Fred, von diesen Rumors?
Ja, ich meine, nee, habe ich jetzt von Ironman noch nicht. Aber ich meine, bei Challenge Rot gab es ja schon dieses Jahr die Diskussionen allein mit der einen Flasche, dass hier quasi richtig positioniert sein muss und so. Ja, ich weiß immer nicht, ob man da, also ist vielleicht schon gut, irgendwo da Grenzen zu setzen. Andererseits ist es natürlich auch irgendwie so das Coole am Triathlon-Sport, dass es da ja mit der Innovation da immer so krass vorangeht. Und jetzt gerade sind es die Flaschen. Ich bin jetzt schon gespannt, was als nächstes kommt. Und ja, ich meine, das ist halt auch cool, wenn es dann irgendwie die Profis dann so vormachen und dann siehst du es dann auch bei den ganzen Age-Groupern mit den Radflaschen und allem. Und ja, ist irgendwie schon interessant und finde ich, macht schon auch ein Triathlon auch ein bisschen aus und find's gut, wenn da nicht so harte Grenzen gesetzt werden wie jetzt bei der UCI.
Irgendwann fahren wir dann auch mit irgendwelchen Cybertrucks durch die Gegend.
Mit Windschutzscheibe und so komplett verbaut. Mit Klimaanlage. Das nächste in Hawaii. Klimaanlage,
Velohelm. Das war angeblich bei Sam Laidlaw schon irgendwie geplant. Also bei seinem Helm. Da habe ich nämlich was gehört. Also dass da wirklich, das ist so ein Helm. Also ich meine, es gibt es ja bei Motorradhelme schon. Und der arbeitet ja mit Ecol zusammen und die haben da schon an was gearbeitet, aber es irgendwie nicht gut hinbekommen. Und der hat ja dann so Eiswürfel dann auch zumindest da drin. Das ist auch eigentlich auch eine gute Idee.
Beim Start, ne, hat er die in Batterie 1 hatte die reingelegt.
Das ist der und er hatte auch, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, er hatte sein Visier so über der Nase noch so rund eingeschnitten. Das hat er auch selber gemacht, weil das war sehr unrund und nicht so, als wenn es das Visier fertig zu kaufen gibt, um wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Luftstrom ins Gesicht zu bekommen auf Hawaii bei so Hitzerennen. Aber ja, das hat man jetzt bei Canyon gesehen mit den Armschalen, die irgendwie kühlen. Ich glaube aber natürlich, ja, Arme bringt auch schon so ein bisschen was, aber Helm, wenn man die Birne kühlen kann, dann ist es natürlich nochmal besser. Also mal gucken, wo die Innovation noch so hingeht im Triathlon. Aber ich bin mir sicher, auch wenn sie irgendwas verbieten, dann kommt halt irgendwas anderes. Also das ist so, ihr seid ja immer auf der Suche nach so dem Next-Level-Ding, was einem noch so ein bisschen Vorteil bringt. Und wenn man einer der Ersten ist, die das hat, dann bringt einem das natürlich gegenüber allen anderen noch mehr Vorteil. Wenn es alle anderen haben oder irgendwie alle checken, dass jetzt diese Flaschen, um es zuzumachen, gut ist. Ich meine, es gab, glaube ich, kaum irgendeinen Profi, der es nicht hatte, bis auf Cam Worth, der klassisch seine Position fährt. Über den müssen wir auch noch mal ein bisschen reden, weil das war ja auch so beeindruckend, dass der das erst gefühlt in meiner Wahrnehmung das erste Mal so einen richtig guten Triathlon gemacht hat und nicht ein richtig starkes Rad und beim Laufen überlebt hat irgendwie, sondern der hat sich ja, der ist alles kontrolliert, sein Rennen gefahren, perfektes Pacing gemacht und hat sich da von, war er letzter, fast letzter, bis Platz 7 vorgearbeitet, was ja wirklich beeindruckend war, was er da komplett alleine gemacht hat. Wie habt ihr es gesehen?
Ich finde, den unterschätzt man einfach immer, Cameron Worth. Also der ist schon, der war ja auch schon mal Top 5 auf Kona und der ist ein brutaler Athlet und ich glaube, weil der irgendwie immer so Witze auch über sich selber macht und so, dann schreibt man den auch irgendwie schnell immer so ab und denkt, ja, ist so ein bisschen lächerlich. Und vor allem gerade jetzt dann hat man ja sein ganzes Geld eher so auf die junge Garde gesetzt mit Sam Laidlaw, Magnus Ditlev, den Norwegern und so. Und ja, jetzt am Ende des Tages haben dann doch so, sagen wir in Anführungsstrichen, die alten Herren Patrick Lange und Cameron Worth gezeigt, wie man den Ironman of Hawaii macht. Und ich meine, ich glaube, wenn... da hat dann doch irgendwie Erfahrung einiges bewirken können und bin mal gespannt, wo das wo das die nächsten Jahre noch hinführt. Jetzt auch gerade eben, haben wir auch schon angesprochen, eben die ganzen Athleten, die schon so früh auf Langdistanz gehen und so früh viel trainieren, ist auch überhaupt die Frage, ob da noch was kommt. Also wir haben mich auch schon gefragt, ob jetzt die Zeit der Norweger komplett vorbei ist, also ob quasi Christian Blumenfeld seinen Peak schon hinter sich hat und jetzt halt, ja, das war's jetzt mit den Norwegern.
Hot Take.
Ja, ich super. Weiß, also
Patrick zieht jetzt mit Mark Allen gleich und macht 6.
Ich habe schon vor 2-3 Jahren gesagt, ich meine, wir Dan und ich machen es ja bei mir auch nicht so wie Sam Laidlow, Magnus Dietlev und die Norweger, sondern versuchen auch das Ganze eher langfristig aufzubauen. Und klar kannst du richtig viel bewirken, wenn du jetzt einfach mal 2-3 Jahre wirklich all in gehst. Und ich meine, Christian Blumenfeld kann sich da auch absolut nicht beschweren als Olympiasieger, 70-3 Weltmeister, Ironman Weltmeister. Also der hat alles erreicht, was man erreichen kann. Nur halt Kona,
das Einzige. Genau.
Ja, genau. Aber ja, das stinkt ihn natürlich auch am allermeisten. Aber ja, ich meine, wenn man es in der kurzen Zeit schafft, dann ist natürlich geil. Aber ist natürlich dann auch viel Risiko. Und am Ende des Tages hat ein Patrick gezeigt, dass es sich lohnt, da einfach, glaube ich, geduldig zu bleiben über eine lange Zeit.
Ja, super interessant. Super, super interessant. Also das ist halt auch, ich meine, letztendlich macht man das ja auch nicht, also klar macht man das der Erfolge wegen, also jeder von euch ist angetrieben und möchte die Rennen gewinnen, aber letztendlich ist es ja auch, liebt man es ja auch, diesen Job zu machen. Das ist ja auch das, was einfach viele sagen, was ja auch Cameron Worth sagt, der auch sagt, er liebt es halt einfach da, immer diesen Grind zu gehen und das Jahr für Jahr für Jahr. Oder auch Braden Curry, mit dem habe ich danach auch noch kurz geredet, der auch gesagt hat, boah, das ist einfach so ein Privileg, diesen Sport machen zu können. Und ich glaube, wenn du dann so wie Gustav Iden oder auch Plumi, das wird schon schwer für die jetzt werden, einfach da so rauszukommen. Ich meine, ich finde es aus Trainersicht total gut, also auch so diese Bike-Position, wo ja jeder gesagt hat, wie willst du da irgendwie innerhalb von ein paar Wochen adaptieren, da so super Graham Opry-Style langgestreckt zu sitzen, und dass sie irgendwie dafür so ein bisschen bestraft wurden, das finde ich auch absolut legitim. Also das zeigt halt einfach, dass du auf der langen Distanz, das musst du halt einfach sehr, sehr, sehr geduldig sein, wie du es halt gesagt hast. Und das wird spannend sein, wie sie da jetzt zurückzukommen, gerade auch sagen mit dem Ding 28. Ich meine, Blumi, der hat zumindest in Frankfurt noch gezeigt, was er kann. Also ich glaube, der wird schon eher da wieder positiv in die Spur kommen. Ich glaube, für ihn wird das jetzt schon noch mal schwerer werden, da jetzt wirklich rauszukommen, weil ich glaube, der hat auch schon damit gerechnet, dass er irgendwas zwischen Platz 5 und 10 wird. Aber dass er so überhaupt keine Rolle spielt, das ist, glaube ich, schon richtig, richtig schwer.
Er musste sich dann auch noch übergeben. Also er hat ja eine Zeitstrafe und beim Laufen musste sich auch noch übergeben.
Ach krass, ja, sowas habe ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen.
Nutrition-Strategie von den Norwegern ist jetzt nicht das Beste scheinbar.
Kommen wir wieder zum Thema. Ja, wir haben ja sogar während der Live-Übertragung haben wir auch ein bisschen schon Jokes gemacht. Alle, die irgendwie Morten geballert haben, haben ein bisschen Probleme gekriegt, ne? Also die Norweger nimmst, Sam Laidlow nimmt's, das ist so, dass alle von denen so ein bisschen, ja, vielleicht weiß nicht, ob das mit der Hitze da nicht so gut funktioniert oder was auch immer. Also es werden mit Sicherheit auch Leute genommen haben und sind gut damit durchgekommen. Gab's ja die Jahre vorher auch, aber es war schon so, ja, die Leute, die angekündigt haben, sie nehmen sehr viel, hatten dann am Ende irgendwie anscheinend ja Probleme, was Verdauung, Magen, Nutrition, sonst was angeht. Also, ja, spannendes Thema. Und auf Hawaii, glaube ich, auch immer noch eins der wichtigsten Dinge, ne? Also einmal nicht zu überhitzen und Heat Adaption und so, das macht jetzt jeder, das hat jeder auf dem Schirm, aber auch zu gucken, komme ich wieder zum Podcast mit Robert Gorgos, der auch gesagt hat, ja, wenn wir so Rennen haben wie Vuelta mit 40 Grad und es ist richtig heiß, dann muss man auch gucken, ob überhaupt 100 Gramm realistisch sind oder ob man auf 80 gehen muss, weil dass der Körper dann halt einfach nicht safe vertragen kann und man das auch individuell bei den Athleten testen muss. Und das ist halt so, ja, auch Kona ein Ding, die Ernährungsstrategie. Und das ist ja auch so beeindruckend. Ich meine, das kriegt Patrick ja anscheinend auch immer ohne Probleme hin, ne? Also ich habe von dem auch noch nie gehört, dass er irgendwie ohne Energie da stand oder da große Magenprobleme oder sonstige Sachen hatte, sondern eher dann irgendwie Rücken oder keine Ahnung was. Und Patrick hat man auch gesehen, die Cooling-Strategie ist auch aufgegangen. Ne? Also der hat sich auch von Anfang an immer Eis reingeballert.
Ja, vor allem wo?
Ja, aber es ist ja da, wo viel Blut ist. Da, wo viel Blut ist, muss Kälte hin.
Das muss ich jetzt auch mal probieren, ob das was bringt.
Hat er sich jetzt immer in die Büchse gesteckt, oder was?
Ja.
Hast du es nicht gesehen?
An jeder, an jeder Verpflegungsstelle ein Becher Eis rein. In die Büchse.
Ja, gut. Alles Wichtige muss gekühlt werden, das ist einfach so.
Ja, die Extremitäten kühlen.
Genau.
Ja, aber das ist so, ich meine, das hat er die ganze Zeit gemacht. Er ist eh ein Athlet, der sehr gut in der Hitze laufen kann und hat zusätzlich aber seine Cooling-Strategie auch noch anscheinend ja perfekt umgesetzt. Und das danach so ein Ding, das ist auch was, was einfach ich wieder persönlich auch gemerkt habe beim Ironman. Du bist ja irgendwann, kommst du in diese Phase, wo es einfach so hart wird, und das macht dann auch noch den Profi und den Age-Grouper, unterscheidet das dann einfach, dass dann halt die Profis es schaffen, trotzdem auch bei dem Gameplan zu bleiben und eben zu kühlen und zu verpflegen. Und ich habe dann, wo ich Probleme hatte und gehen musste, habe ich dann irgendwann auch vergessen, dass ich beim Laufen nochmal ein Gel nehmen muss. Und so dann bei Kilometer 30 habe ich nochmal ein Gel genommen und konnte auf einmal dann wieder ein bisschen schneller laufen und bin mal wieder 5:30 gelaufen, wo ich vorher schon mit 6 Minuten unterwegs war. Und das ist halt auch so ein einfach super wichtiges Thema beim Ironman, dass du halt da dran bleibst, auch wenn dein Magen mal ein bisschen rumort, dass du gucken musst, ja, ich brauche trotzdem die Carbs und wie kann ich gegensteuern, und dass du da einen Plan A, einen Plan B und einen Plan C hast, gerade bei so Rennen auf Hawaii. Und ein paar Athleten kriegen das halt dauerhaft ganz gut hin und ein paar Athleten eben manchmal ja, manchmal nein. Das ist echt eine spannende Geschichte, finde ich. Aber klar, ist auch individuell, der eine ist unverträglicher, wollte ich sagen. Der eine hat weniger Probleme, was das Thema Ernährung angeht und Magen angeht, und bei anderen Athleten ist es halt ein großes Thema. Ich finde immer, Strati ist da ja auch so ein spannendes Beispiel, der gesagt hat, früher konnte er alles essen und es war alles egal und einfach rein und hatte einen Saumagen und hat es auch entsprechend praktiziert. Und jetzt ist es so, dass er super empfindlich ist und total Magenprobleme einfach hat, weil er vielleicht da auch ein bisschen übertrieben hat in die Richtung. Wenn man jetzt mit dem Nico Mann spricht, der sagt so, ja, ich habe heute einen Burger mit Salat und einer Tomate drauf gegessen, so gesund habe ich mich die letzten 2 Wochen nicht ernährt. Dann ist das wieder das komplette Gegenbeispiel, der dann in den USA nur Fast Food und Cineminis zum Frühstück isst. Das ist einfach krass.
Gut, Männer, wir drehen uns im Kreis und ich werde müde.
Wir wollen noch weitermachen.
Ganz klar, Fred, das finde ich geil, dass du das auch so sagst, dass du da jetzt richtig Bock drauf hast, auch aufgrund der Übertragung. Das ist doch wirklich schon mal...
Aber andererseits hat mir Patrick auch gezeigt, dass es lohnt, da geduldig zu bleiben.
Absolut, ja, klar, natürlich. Nee, das ist ja, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also,
definitiv. Aber Fred, denk an die Schmerzen, die du da kriegen kannst.
Ja.
Ehrlich, ja gut, nächstes Jahr gibt es kein Kona für die Männer. Da ist fix nochmal Nizza. Also insofern ist das auch nochmal was anderes.
Sehr gut.
Gut, Männer, habt ihr
Wunderbar.
Noch was?
Nö.
Fred.
Mir fällt nichts mehr ein.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
Dann machen wir doch einen Deckel drauf. Kona Recap Podcast erledigt. Und ich wollte sagen, jetzt geht's in die Offseason. Aber dieses Jahr geht noch Triathlon Racing weiter. Keine Chance. Grand Final T100 steht noch an.
Ich hoffe, da
Worlds.
Sind jetzt alle Hawaii-Starter sind jetzt richtig im Arsch für Dubai.
Wie lange ist noch hin, Fred?
Zwei Wochen, ja.
Ja. Ah gut, dann werden die Platz sein, das stimmt. Dann werden die Platz sein. Mega, Männer. Das hört sich gut an.
Sehr schön. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Überall.
Euch einen schönen Tag. Gute Nacht.
Sagst du noch Aloha, Nils?
Aloha. Noch ein allerletztes Mal und Mahalo. Vielen Dank.